Hallo David.
Hallo Robert.
Na?
Na du?
Wie geht's?
Ach du, ich muss sagen.
Was musst du sagen?
Na nichts.
Ach so.
Ich habe dazu nichts zu sagen.
Das erste Mal zu zweit hier seit einem Monat.
Ja.
Seit über einem Monat das erste Mal wieder zu zweit hier zusammen.
Endlich ist hier mal wieder Ruhe im Haus.
Ja, ne? Ich
aber tatsächlich haben wir noch ein paar Gäste, die sich angemeldet haben, die kommen wollen. Friedrich Mücke.
Ja, das habe ich letztes Mal schon gesagt.
Bär, angeblich.
Ja.
Wissen wir noch nicht, ob wir sie hier reinlassen.
Arin Remmers.
Wer ist der da?
Der ist Drehbuchautor, unter anderem von Schneeflöckchen, aber vor allem von auch Oderbruch.
Ja.
Und da wartet uns die zweite Staffel im kommenden Monat.
Martin hat ja einen Kontakt zu
Stuntman,
weil wir hatten nämlich gesagt, jetzt wo die Stunt-Oscars, ja, sie werden die ab dieses Jahr schon
vergeben? Nee, erst nach der 100. Verleihung. Das ist, glaube ich, jetzt 2029 oder
2028. Okay. Ja, dann vielleicht reden wir auch erst 2029 mit ihm, aber vielleicht
eine
auch
eine Casterin kommt
Jahr.
Vielleicht noch rum.
Ja, dieses Jahr haben wir so ein bisschen...
Bei HBO Max haben wir vorgefühlt, rund um die neuen V-Block-Sachen.
Genau. Gestern habe ich mit Instinct Free geschimpft, weil ich meinte so, ey, wie kann es denn sein, dass in Hand of Blood Stream Bully Herbig reinkommt und ihr habt einen Influencer bei euch im Netzwerk.
Kein Influencer.
Naja, für die schon.
Star-Reporter.
Star-Reporter, genau. Und der Einzige, der sich mit Filmen beschäftigt in dem ganzen Laden und keiner sagt mal, hey, wollt ihr nicht auch mal vielleicht mit Bully? Weil das wäre natürlich geil gewesen.
Ja.
Und deswegen habe ich gesagt, Leute, dieses Jahr machen wir dieselben Fehler nicht nochmal. Es kommt zum Beispiel noch ein Horst Schlemmer-Film. Dann könnten wir nochmal
Habe Kerkeling. Wobei der Trailer fürchterlich ist leider.
Ja, aber das sagen wir ihm dann einfach nicht.
Ja, David Schütter muss noch, nachdem er letztes Mal verschlafen hatte. Der Tiger ist jetzt der meistgestreamte deutsche Film bei Prime Video weltweit aller Zeiten.
Ja?
Ja, kam die Pressemitteilung auf unserem Weg hierher. Muss David Schütter nochmal einspringen. Der hatte ja verschlafen, als wir hier Dennis Gansel hatten, dazu zu kommen. Der ist noch eine Rechnung offen. Und dann werden sich Dinge ergeben. Es werden sich Dinge ergeben.
Es wird so sein, ja. Also, ihr bleibt dran, freut euch auf mehr oder auch nicht.
Und damit
herzlich willkommen
zu zwei
wie Pech
und Schwafel. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, es ist endlich soweit.
Was denn?
In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich gibt es endlich, und ich sage wirklich endlich, HBO Max.
Na endlich. Das heißt also, ich muss jetzt nicht mehr endlos warten, bis die HBO-Sachen bei uns in Deutschland auch starten. Kriege ich dann so Sachen wie The Pit oder Night of the Seven Kingdoms?
Absolut, das sind doch die beiden großen Dinger. Gerade The Pit war ja absolut schwer. Wie guckst du das in Deutschland? Kannst du denn jetzt ab sofort machen?
Wow. Ne?
Preisgekrönt. Aber natürlich ist auch bei HBO, und da denken natürlich so viele an das ikonische Intro, wir wissen, eine Serien-Hitschmiede und aber auch sehr, sehr viele coole Filme bekommst du dann da. Nur ein paar Beispiele zu nennen. Succession als Serie habe ich geliebt. Du willst Friends gucken, du willst Sopranos gucken, Tony Soprano, alles auf HBO Max. Big Bang Theory, The Last of Us natürlich, The Wire, 4 Blocks für alle, die deutsche Serien lieben. Euphoria geht weiter in diesem Jahr. Natürlich Harry Potter, aber natürlich auch Superman zum Beispiel zuletzt. Ne? Die Welt von DC, der Mann aus Stahl und der für Hoffnung steht, das und vieles mehr. Und natürlich auch die Mutterserie Game of Thrones bekommt ihr alles bei HBO Max.
Ab wann nochmal?
Nicht ab wann. Ab jetzt.
Ach Gott,
ist da.
Jetzt schon?
Na los.
Ja, super.
Mach
deinen
Account.
Ich leg los.
Bei HBO Max. Und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Du wolltest irgendeine Schnellschussrunde spielen am Anfang, hast du mir angedeutet, auf dem Weg hierher.
Ja, ich wollte mal ganz
jetzt
kurz.
Schon?
Oder wir machen es nachher, wenn wir über den Film sprechen. Wir reden ja heute unter anderem über Mercy, einen Film, bei dem ich ja schon beim Trailer dachte, so ein perfekter Januarfilm. Ne, Januar ist immer so diese Zeit, da weiß man, das sind die Filme, die wollte man nicht ins Weihnachtsgeschäft bringen oder konnte nicht. Und auch im restlichen Jahr würden die wahrscheinlich unter den großen Filmen untergehen. Das ist so mal die Restrampe des Jahres.
Und damit reden wir doch über Hamnet. Davids Restrampe des Jahres.
Naja, das sind diese zwei Möglichkeiten. Entweder du hast diese hochwertigen Filme, die jetzt in der Pre-Oscar-Season starten. Letztes Jahr war das ja dann auch so, A Real Pain ist dann in der
Hamnet
Zeit.
Hamnet ist ja auch im Dezember in den USA rausgekommen.
Genau.
Ja,
aber in Deutschland werden die ja immer so ein bisschen geschoben. Genau, Marty Supreme ist ja auch schon längst drüben draußen das Gesprächsthema. Und hier müssen wir noch warten bis Ende Februar.
Leute, ich kann euch schon mal, sollen wir mal reinspoilern, was wir zu Marty Supreme verlosen werden?
Werden wir was verlosen? Ach ja,
ja,
stimmt.
Ich hatte so eine Anfrage.
Da will ich aber selber gewinnen.
Es kam so eine Anfrage rein. Leute, wenn wir über Marty Supreme reden, verlosen wir hier eine geile Tischtennisplatte und Schlägersets.
Ja, geil.
Das wird mega. Müsst ihr aber noch bis Ende Februar warten. Also irgendwann, ich weiß gar nicht, Marty Supreme kommt, nee, wann kommt denn der raus?
Ende Februar.
Ende Februar,
ne? 22. oder irgendwie sowas.
Ja, irgendwie sowas. Gibt es eine Tischtennisplatte? Wäre auch blöd, jetzt im Winter draußen die in den Garten zu stellen. Ist dann so für den Frühling genau richtig.
Die müssen wir dann aber auch signieren, oder?
Die geht ja zu den Personen, die gewinnt. Wo willst du denn eine Signatur aufkriegen?
Wir lassen sie erstmal zu uns schicken, spielen ein Match drauf.
Oh, leider beim Versand verloren gegangen.
Oh, schade. Aber beim nächsten Mal bestimmt viel Glück. Ja. Da wirst du dann nochmal besonders von uns hören. Also, wir reden heute über Mercy. Und Mercy, dieser Film mit Chris Pratt, über den wir gleich eigentlich nicht viel reden wollen, aber müssen, ist ein, ich würde sagen, ein Single-Location-Film.
Ja.
So, jetzt haben wir auf dem Weg hierher, meinte ich zu Robert, ich würde mal so eine Schnellrunde machen. Single-Location-Filme, was uns so einfällt, was so unsere Liebsten vielleicht sind.
Du hast dein Handy da offen, du hast schon irgendwas vorbereitet, du hast Single-Location-Filme gegoogelt.
Ja, und ich
kommst jetzt mit irgendeiner Liste rum, was dir so einfällt.
Ja, was ich lustig fand, so, ich habe gestern nachgedacht, was sind so Single-Location-Filme, die mir einfallen?
Und alle Kammerspiele automatisch.
Ja, aber nenn mal.
Na, der Gott des Gemetzels zum Beispiel.
Ja,
ja. So ein richtig geiler.
Den habe ich nicht gesehen.
Oh, du hast nie der Gott des Gemetzels?
Nee, der Titel ist so scheiße.
Der Film ist aber so gut.
Ja, wie heißt denn im Englischen nochmal? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. The Invitation?
Gott,
nee,
Schnitzeling.
Ja.
Gott, das weiß ich nicht.
Ich weiß aber, was du meinst. Genau, sowas wie Die Zwölf Geschworenen zum Beispiel ist
ja ein
genau
großer
sowas.
Klassiker.
Dann Das Fenster zum Hof steht auch hier drin. Ne?
Klar, Hitchcock. Der sitzt ja im Rollstuhl, der hat ja nur mit seinem kaputten Bein, kann er ja nur
genau.
Da rausgucken. Das ist ja sogar die Idee des Films.
Genau.
Ne?
Ich hatte mal geguckt, was der erste ist, ne? Weil das war so die Idee, die ich wissen wollte. The Silent House aus dem Jahr 1929 von Walter Forde ist in einem Haus. Die ganze Zeit.
Man darf sich auch nicht wundern, dass man da immer so deutsche Namen hört oder deutsch klingende Namen. Ich meine, zu der Zeit ist Deutschland die Filmnation der Welt, ne? Also,
ja, ja.
Ja, die Nummer eins mit den Franzosen wahrscheinlich. Und dein Hitchcock ist ja auch nach Deutschland gekommen. Ne? Der wollte ja in Babelsberg immer drehen. Das war ja so sein Lieblingsding. Hat er von den Deutschen erst gelernt, wie man dramatisches Licht setzt und so.
Der hatte ja mit Dial M for Murder und diesem Rope. Rope ist ja sogar noch so sein bekannterer Single-Location-Film, weil sie den ja noch in einer Einstellung gedreht haben, ne? Und da, also klar, die Kamera fährt dann häufig so hinter die Darsteller an ihnen vorbei, sodass sie die Schnitte verstecken können, aber der hat dann gleich nochmal den Schwierigkeitsgrad noch eine Stufe höher, also Hitchcock war schon einer, der sich immer wieder auch neu versuchen wollte und sich, hier sind aber so Filme drauf, wo ich dachte, da müssen wir jetzt mal drüber diskutieren, hier steht zum Beispiel Der Herr der Fliegen drauf. Und der Herr
weil
der
die ganze Insel gleich ein Ort ist?
Genau. Hier steht Herr der Fliegen und Castaway steht dann weiter unten auch. Und da dachte ich so, Bullshit. Auch Bullet Train.
Vor allem Castaway, der ist ja erstmal mit FedEx unterwegs, dann ist er im Flieger und im letzten Drittel trifft er ja wieder auf Helen Hunt. Also
genau, da wird's dann quatschig. Auch Bullet Train zum Beispiel, weil es in einem Zug spielt.
Sehe ich aber eher.
Ja, aber im Bullet Train zum Beispiel, am Ende sind die doch dann in Tokio. Und ich glaube, dieser Finalkampf, da
ist. Der ist draußen, ne?
Also, ich.
Ja, ja,
weiß
ja,
ich
ja,
nicht.
Ja, ja, ich verstehe schon.
Ich finde,
das kann man auch selber basteln.
Ich finde, auch ein Haus hat ja meistens schon.
Was mit Saw? Der erste Saw?
Der spielt im Krankenhaus, der spielt.
Das sind die ganzen Rückblenden,
ja,
ne?
Ja,
das ist gar nicht in
also
dem.
Also, das gilt auf keinen Fall. Aber ich finde es zum Beispiel, sobald du in einem Haus mehrere Räume hast oder auch nach draußen gehst, ist es meiner Ansicht nach.
Jetzt wird spannend. Panic Room?
Ist hier auf der Liste. Und Panic Room ist für mich, nein, die sitzen im Park am Anfang oder am Ende. Die sind außerhalb des Hauses. Im Haus gibt's mehrere Räume. Also weißt du, wenn ich an Single Location denke, dann denke ich an sowas wie Buried zum Beispiel. Der Film, wo Ryan Reynolds.
Ryan Reynolds beste Leistung.
Genau. Wo er, oder Locke.
Lockt im Auto.
Locke. Ach nee, der heißt im Deutschen Locked, glaube ich. Und im Englischen nur Locke.
Ja, es kann sein.
Irgendwie so, der wo ist
oder
ist
No
Tom
Turning
Hardy?
Back, wo wir überhaupt, nee, Tom, ach so, nee, du verwechselst was. Ich rede gerade von Locked, das ist der, wo letztens der eine Sarsgaard von Anthony Hopkins gefangen genommen hat. Und du redest von Locke, der bei uns No Turning Back heißt, mit, hast du gerade gesagt, Tom Hardy in seinem BMW, der in seinem Auto fährt und sein Leben fällt zusammen durch die Telefonate auf der Fahrt.
Genau, und da ist quasi alles, spielt nur in diesem Auto und das ist für mich Single Location. Hier steht auch sowas wie Cube zum Beispiel. Da weiß ich gar nicht. Klar, du bist in dem großen Cube, dann ist es eine Single Location, aber es sind ja ganz viele kleine Cubes.
Naja, sowas wie Moon. Moon könnte aber vorzählen, oder? Hier der mit Sam Rockwell oben oder 2001 Odyssee im Weltall.
Nee, 2001 nicht. 2001 spielt auf der Erde, da sind wir bei den Affen, dann sind wir auf einem Raumschiff, dann sind wir.
Achso, ich dachte, in meinem Kopf, in meiner Erinnerung sind wir richtig viel auf dem Raumschiff.
Ja.
Shining auch nicht. Shining auch nicht, obwohl Hotel, aber auch das Labyrinth davor. Die Gänge gibt zu viel
da
her.
Da bist
ja?
du auch an zu vielen Orten in The Shining. Hier steht noch The Platform zum Beispiel, dieser Netflix-Film.
Ja, okay, da, aber Platform ist nun wirklich sehr identisch mit Snowpiercer.
Genau, und Snowpiercer ist hier auch aufgeführt. Und auch da, Snowpiercer hat ja so viele Biome auch in diesem Zug.
Das Wort hast du noch nie benutzt in dem ganzen Podcast in 246 Folgen.
Ja, ich wollte euch mal überraschen.
Biome.
Biome. Und da muss ich sagen, da gilt das für mich gar nicht. Single Location ist für mich sowas, wir hatten nämlich gerade auf dem Weg hierher diskutiert, ist Mercy ein Single Location Thriller, weil es spielt ja, kommen wir gleich eigentlich dazu, aber es ist ein bisschen wie Missing und Searching, diese Filme, oder Krieg der Welten. Jemand sitzt vor einem PC und googelt sich durchs Internet. Und dabei öffnet er Videos, wo man dann an andere Orte springt. Und das macht Mercy auch. Ist Mercy dann also ein Single-Location-Thriller oder nicht? Ich sage ja, weil die Haupthandlung...
Nachdem du gerade so viele Filme abgekanzelt hast, kriegst du Mercy doch gar nicht verargumentiert.
Naja, meistens siehst du die Sachen in Mercy, aber du hast ganz viele Momente, wo da so ein Rahmen noch im Bild zu sehen ist. Also das heißt, die Figur sitzt in seinem Raum, guckt ein Video, wo dann und sagt also, oh nein!
Das wird dann wie so Augmented Reality um ihn reproduziert.
Exakt so. Und er guckt quasi diese Dinge und deswegen sage ich, für mein Verständnis von Single Location, da ist noch Single Location. Ich finde, wenn mehr Location in einer Single Location ist, dann ist es ja nicht mehr eine Single Location. Und dementsprechend haben wir uns jetzt hier, haben wir jetzt viel diskutiert um ein ziemlich unsinniges Thema, aber ich finde schon.
Find's gut jetzt, aber wir finden doch bestimmt noch Filme jetzt aus dem Kopf, oder?
Ja.
Filme, die an einem Ort, ausschließlich an einem Ort spielen und jetzt nicht in einem Haus oder an einem Raumschiff, sondern in einem Raum oder an einem, oder sagen wir mal nur ein einzelner Strand würde zum Beispiel auch noch zählen.
Old. Meinst du?
Nee. Naja, da begeben sie sich ja auch hin, ne?
Ja, ich kann mal hier nochmal reingucken. Also Knock at the Cabin steht hier zum Beispiel von M. Night Shyamalan, spielt aber auch im Wald drumherum. Late Night with the Devil würde ich zum Beispiel gelten lassen. Aus,
ja,
von,
in
vor
dem
zwei
Filmstudio,
Jahren.
Richtig.
War, aber auch da wechselt so, es ist halt eine Single Location, es ist schon richtig. Phone Booth wird immer genannt, wie heißt der? Nicht auflegen im Deutschen.
Was ist denn mit Blair Witch Project? Weil der einmal im Kreis im Wald spielt.
Das ist ja, spielt im Wald. Dann gilt auch die Insel von Herr der Fliegen.
Die besten Waldfilme. Das haben wir auch noch nicht gemacht.
Die besten Waldfilme.
Besten Waldfilme. Ja. Was ist denn, na hier, der links letztens.
Assault on Precinct 13. Wie heißt denn der? Anschlag bei Nacht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Anschlag bei Mittern?
Nee. Der von John Carpenter.
Weiß ich nicht.
The Rip ist ja ehrlich gesagt auch ganz viel sowas, ne?
Also ja, eine Hälfte.
Genau, aber
die okay Hälfte.
An Assault musste ich die ganze Zeit die okay Hälfte. Ey, wir reden jetzt so viel um solche Filme herum. Ihr könnt uns ja gerne mal.
Hier, die Stimme von Hind Rajab, der auch die Woche startet, ist im Grunde ein Single-Location-Film. Fährt ausschließlich bei der Organisation des Roten Halbmondes statt und die Telefonate. Deswegen ist auch dieses Remake, was ein dänischer Film war mit Jake Gyllenhaal, wo der ja auch nur im Callcenter sitzt.
Nochmal?
Ist ja nicht irgendwas mit Call?
Ja, ich weiß, was du meinst.
So. Also alles, was in diesen Telefoncentern dann auch noch abläuft.
Daddy-O könnte man noch nennen.
Oh, stimmt, Daddy-O.
Ja.
Jawohl, du fährst aber komplett durch New York damit wiederum. Also ist im Auto, aber fährt komplett durch New York. Na gut, haben wir mal über das Thema Single-Location-Filme gesprochen, bevor wir mal kurz, wir reden mal kurz über das Kopf.
Ich finde es aber, es ist eigentlich ein interessantes Sub-Sub-Sub-Genre, ne? Also ich finde, das ist so, wenn du bei Thrillern dir selbst so ein Regelwerk geben möchtest, wo du in dem Szenario auch was Interessantes machst. Deswegen finde ich das per se gar nicht so schlecht. Wir werden gleich bei Mercy lernen, wann ist es eine schlechte Idee? Aber ich finde, in der Regel macht das aus einigen Filmen, die hätten schlechter sein können, was richtig gut ist.
Na, weil du ja auch aus einer Komponente, die du bei Filmen hast, die sich normalerweise ja ständig verändert, etwas eine Konstante schaffst. Mhm. Und dadurch, dass du eine Konstante schaffst, denkst du, okay, das ist gegeben, das ist mein Rahmen. Und dann entdeckst du ja oft in diesen Räumen, irgendeine Ecke ist noch was oder da ist ein Punkt, ein Fleck, irgendwas ist anders. Ne, das ist ja ein bisschen auch wie dieser große Moment, ich verrate es nicht, aber für alle, die Verurteilten gesehen haben und die es noch nie gesehen haben, denkst du ja zum Beispiel auch, obwohl das kein Single-Location-Film ist, aber du weißt, dass Andy Dufresne ist in seiner Zelle und du kennst diese Zelle auswendig.
Ja, ja, genau.
Und dann passiert aber so, du denkst, du kanntest diese Zelle
der
gar
Rahmen,
nicht auswendig.
Der Rahmen ist abgesteckt.
Ja, ja. Und auf einmal ist der Rahmen überhaupt nicht mehr abgesteckt.
Mhm. Kannst du dich erinnern an diesen französischen Film, der, ich glaube, der war von Alexandre Aja, Oxygen hieß der, glaube ich, auf Netflix. Da ist die Melanie Laurent, die in Inglourious Basterds mitgespielt hat, die wacht auf in so einer Sauerstoffkapsel und der Sauerstoff, der läuft jetzt ab in, ich glaube, 90 Minuten. Natürlich sind es 90 Minuten. Und
Robert sagt natürlich wieder, hat er nicht gesehen, googelt aus seinem eigenen Kanal, Review gemacht.
Wollte ich doch sagen, wäre auch komisch gewesen.
Scheiße, 2021.
Ist auch so ein Film, den vergisst man.
Ach, jetzt weiß ich, wo ich das Bild sehe auch.
Ja, ja, ne? Das war Buried im, ich will nicht spoilern, aber wenn ihr auf Netflix...
Ach, du wolltest sagen, im Weltall.
Wir sollen sowas nicht machen, Robert.
Der beste Single-Location-Film im Weltall.
Genau, und dann die Liste der Waldfilme als nächstes.
Ja.
Nächstes Mal, also unsere Top 5 Waldfilme.
Das nehmen wir dann, pass auf. Wood and Good.
Wood and Good.
Die besten Waldfilme.
Okay, erzähl uns doch mal, was startet diese Woche.
Also diese Woche haben wir Hamnet, kommt raus. Ne? Oscar-Contender, werden wir gleich drüber sprechen. Mercy, haben wir jetzt schon genug drüber gesprochen. Dann haben wir im Kino noch Die Stimme von Hind Rajab. Da habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen. Den fand ich sehr ergreifend, aber ein Film, der sicherlich auch die Gemüter erhitzen wird. Für alle Fans von Die drei Fragezeichen gibt es mit Die Toteninsel Nachschub. Ich bin ja gar nicht in der Drei-Fragezeichen-Welt drin und dabei ist die Fanbase gigantisch. Du auch nicht, oder?
Gar nicht, nee. Ich habe letztes Jahr nur gesehen, dass einer der Filme auf der schlechtesten Liste von Hardy, von Moviepilot, gelandet ist.
Ja?
Sind offenbar nicht so gute Filme, aber kann ich nicht unterschreiben. Ich weiß es nicht.
Die Fanbase ist riesig. Da muss irgendwie was dran sein. Dann haben wir beide die ersten beiden Folgen gesehen von A Night of the Seven Kingdoms. Startet auf HBO Max, ist jetzt raus seit dem 19. Januar die erste Folge. Wir haben ein bisschen mehr auf der Weltpremiere gesehen. Reden wir vielleicht gleich noch drüber. Dann dachte ich an dich von WWE, also WWE Unreal. Gibt Staffel 2. Kennst du das?
Nee.
Das ist auf Netflix eine Doku-Serie über die WWE. Abgefahrene Wendungen über lebensgroße Persönlichkeiten und jede Menge Drama. Hier gibt es einen Blick hinter die Kulissen der WWE Superstars der Road to WrestleMania. Staffel 2 kommt die Woche raus, dachte ich, weil du als Wrestling-Fan...
Ich hatte nur den Trailer gesehen und da sitzt so ein Typ da und sagt, ne, der ist Funktionär der WWE und sagt, ich finde die Sendung hier nicht gut. Weil früher, ich komme aus einer Zeit, da war das alles noch fake, da war das noch ein Geheimnis. Ne? Da gab es sogar so ein Wort, Kayfabe, glaube ich. Kayfabe. Das wurde, glaube ich, benutzt, um diesen
Mythos
zu wahren. Genau. Und hier in dieser Serie wird wohl gesagt, wie planen sie die Kämpfe, wie gehen die aus?
Oh.
Also jetzt auch das Ende von John Cena. Da lassen sie sehr hinter die Kulissen blicken. Ich meine, klar, warum nicht? Also ist ja kein Geheimnis, dass das
Netflix
alles
ist jetzt auch groß im Wrestle Game halt drin, ne? Das schlachten sie dann aus.
Warum auch nicht? Aber ich muss es nicht gucken, ehrlich gesagt.
Bei Prime Video startet die Serie Steel mit, Achtung, Sophie Turner in der Hauptrolle für alle Game of Thrones Fans. Das ist so ein actiongeladener, atemberaubender Thriller über den Raub des Jahrhunderts.
Hast du das Bild gesehen? Sophie Turner, ist sie doch, oder? Die Lara Croft jetzt spielen wird?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Passt nicht.
Sophie Turner ist, das ist Sophie Turner hier.
Zeig mal. Ja. Ich finde ja, die spielt schrecklich. Ist keine gute Schauspielerin. Als Lara Croft sehe ich sie gar nicht, aber ich
brauchst du eine gute Schauspielerin bei Lara Croft?
Ich würde sagen, bei Lara Croft brauchst du gar nicht. Ich bin so
bei
durch.
Alicia Vikander ist ja eine gute Schauspielerin.
Ja, und der Film war
Müll.
Mittel bis Müll. Ich finde, Tomb Raider ist so eine Reihe, braucht kein Mensch. Also
wobei
die Spielereihe mag ich.
Wobei das Abenteuerhafte eigentlich immer wirklich voll geil ist. Also ich mag das, wenn es mal sein darf.
Ja, aber wenn wir ehrlich sind, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man halt, als die Spielereihe damals konzipiert wurde, zumindest ganz am Anfang, hat man gesagt, ey, wir wollen das Gefühl von Indiana Jones, aber Indiana Jones, die Marke haben wir nicht, die Lizenz. Also lass uns das Gegenteil machen mit großen Brüsten. Und es war Lara Croft am Anfang, ja. Ne? Das war ja dann, ist zur Sexikone geworden. Erst danach in den Spielen, als dann man sich damit auch beschäftigte, darf eine Frau auch mehr sein, als große Brüste zu haben, hat die dann ja eine größere Persönlichkeit bekommen. Gerade in dieser Reboot-Reihe, die dann später kam. Und ich glaube, dass das ein bisschen die Krux daran ist, dass man immer noch, und das hast du gerade an den Angelina Jolie-Filmen gemerkt, man wollte so ein bisschen Abenteuer haben, hat aber eigentlich gesagt, komm, wir suchen die besten Shots, die wir bekommen können von Angelina Jolie.
War das nicht auch mit John Voight als ihrem Vater damals tatsächlich sogar? Ja, ne?
Und hat darüber hinaus vergessen, dass diese Magie, die ja die Indiana Jones Filme vor allen Dingen ausstrahlen, die haben keinen Platz gefunden in dieser Sorte Film. Und der mit Alicia Vikander, der war dann gar nichts mehr. Der war dann weder sexy noch Abenteuer, hat es noch versucht, aber das war dann alles.
Aber du musst die Spiele ja so voll in der Pubertät gespielt haben, weil ich weiß, mein bester Freund Oliver Gernetzky damals hatte das, da waren wir so in der zweiten Klasse. Kann sein, dass Tomb Raider, warte mal, zweite Klasse, weil 94 rausgekommen ist ungefähr. Um den Dreh?
Ich glaube, der erste kam, glaube ich, entweder 95 oder 96.
Oder da, ich habe den dann vielleicht aber auch viel zu früh. Und für dich muss genau im richtigen Alter gewesen sein.
Ich habe das nicht
oder?
Gemocht. Ich fand, es hat sich grauenerregend gespielt. Ich hatte auf dem PC keine Möglichkeit, weil es zu hardwarehungrig gewesen ist. Und später dann habe ich es dann erst nachgeholt, als dann ich glaube, da kam ja so eine Anniversary Edition. Da haben sie den ersten Teil nochmal neu aufgelegt. Aber eigentlich habe ich erst angefangen, als die Hauptreihe durch war, bis Tomb Raider 5, die wurden ja dann immer schlechter. Die haben mit mir nichts gemacht. Ich habe den zweiten mal ganz kurz gespielt und habe gemerkt, da ich verlaufe mich da, das steuert sich schrecklich.
Ich fand das auch immer irgendwie zu anstrengend.
Ich habe früher nur Adventures und Strategiespiele gespielt.
Eine Sache, die Woche übrigens noch rauskommt, du erinnerst dich da bestimmt an Free Solo.
Ja, diese Kletter-Doku.
Also eine der besten Dokus aller Zeiten, wie ich finde. Geht es ja um Alex Hanold, der den El Capitan im Yosemite-Nationalpark hochsteigt, ohne Seil. Diese Woche im Stream, wen das interessiert. Ich finde es irgendwie dann krass, was speziell. Netflix.
Jetzt klettert er wieder runter.
24. Januar, 2 Uhr morgens, nach unserer Zeit Live-Event, klettert er in Taipei, in Skyscraper heißt das Projekt, das höchste Gebäude der Welt, Free Solo hoch.
Live. Das finde ich aber ein bisschen heftig.
Muss ich auch. Sagen. 24. Januar, 2 Uhr morgens, also 2 Stunden nach Mitternacht nach unserer Zeit.
Das ist wie Felix Baumgartner, der sich aus dem Weltall.
Ja, so ungefähr. Aber dachte ich, das muss ich mit reinnehmen, weil das ist ja ein super spezielles Sportevent,
ja,
wo man echt nicht weiß, wie es ausgeht. Also muss man wirklich sagen, ne? Free Solo endet halt meist dann auch tödlich, wenn es schief geht.
Ja, ja, klar.
Also meinst du, das werden die bestimmt mit irgendeiner Art sicher? Nee, macht er das ja nicht machen.
Die werden das zeitversetzt dann ausstrahlen.
Das wird als, soll ich das mal zeigen?
Das wird das strahlen, richtig, das dürfen die gar nicht live ausstrahlen.
Die müssen ja nicht schnell genug wegschneiden.
Naja, komm. Also sorry.
Meinst du wirklich, die bewerben das als Live-Event und dann, guck mal, warte, ich zeig dir das mal.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Da. Live-Event Samstag.
Ja. Naja, gut.
Ey. Also warum soll Netflix da lügen?
Werde ich nicht gucken.
Ich auch nicht um die Uhrzeit, aber krass.
Nee, schon auch, würde ich auch, selbst wenn es 18 Uhr kommen würde, sowas, da möchte ich nicht beiwohnen, ehrlich gesagt. Sowas finde ich ein bisschen zu crazy. Kriege ich auch schweißnasse Hände bei sowas, ne? Bei Free Solo auch. Oder selbst, erinnerst du dich, wie hieß denn dieser Film?
Deepest Breath?
Wo nein. Joseph Gordon-Levitt von der einen Seite des...
The Walk.
The Walk, genau. Boah, da saß ich im Kino und mir wurde fröstelig. Da, selbst jetzt kriege ich schwitzige Hände. Das ist mir zu viel. Ich habe ja Höhenangst.
Hast du Höhenangst? Mhm. Ab wann? Schon bei einer Leiter? Bei einer kleinen? Oder
nee, geht das erst nee, aber Höhen? So Sachen, wo es, also so vom 10-Meter-Brett könnte ich nicht springen.
Und Balkon? Wenn du auf dem Balkon stehst und runterguckst?
Damit habe ich kein Problem.
Weil Gitter davor ist.
Wenn ich merke, es wird unsicher, dann werde ich ängstlich. Also ich bin ja mal zum Beispiel hier in Berlin von diesem Park-In-Hotel, habe ich mich...
Bist du runtergelaufen?
Nee, die lassen dich dann fallen.
Warum machst du denn das, wenn du Höhenangst hast?
Das hatte mir meine damalige Freundin, hatte mir das als Geschenk gemacht. Weil
und die wussten deine Höhenangst?
Immer wenn wir da vorbeigelaufen sind, habe ich so, ich will nicht sagen geprahlt, aber ich habe immer so gesagt, so, oh, irgendwann muss ich das mal machen. Irgendwann muss ich das mal machen. Und dann hatte sie gesagt, hey, du hast ja immer gesagt, du wolltest das mal machen. Hier ist das Geschenk an deinem Geburtstag. Und ich dachte so, oh Gott.
Du bist an deinem Geburtstag dann auch darunter.
Ja, und es war der schlimmste Geburtstag aller Zeiten, weil ich für die Hälfte des Tages, eines eigentlich sehr schönen Tages, weil meine gesamte Familie ist in dieser Zeit auch in Berlin angekommen. Und ich dachte so, wenn ich jetzt sterbe, dann vor den Augen meiner kompletten Familie. Hat aber auch schon wieder was Poetisches, finde ich so. Und das ist
wie war es dann?
Schrecklich. Es war wirklich so, ich war da oben, habe ich gelitten, as fuck. Auch wo ich dann darauf getreten bin und wenn sie dich dann hängen lassen, es war furchtbar. Und dann lassen sie dich fallen, das ist furchtbar. Und wenn du unten ankommst, ist es anders als so bei so einer Loopingbahn, wo du hinterher dann durch das Adrenalin so hochgepeitscht bist. So, ich war einfach nur fertig.
Und am Zittern?
Ja, und es war nicht schön. Es war nicht so, dass ich unten ankam und dachte so, hu, ja, es war jetzt doch belebend. Nein, es war so viel Angst da, dass ich die ganze Zeit nur dachte, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und jetzt ist es zum Glück endlich vorbei. Nee, ich habe gemerkt, ab einem gewissen Alter bei mir ist so dieses, und ich glaube, das ist bei allen Menschen so, ist so dieses Gefühl von, ich brauche Sicherheit. Ne? Also mit 20 Mal sagst du nur, ich springe hier auch ohne Seil runter. Aber irgendwann halt merkst du, gerade jetzt.
Überlegst du dir ans Fahrrad wieder Stützbräder ranzumachen.
Ja, gerade wenn jetzt so Familie dann auch noch mit dabei ist, merke ich so, Sicherheit geht vor. Mache ich nicht mehr. So.
Okay, schön, dass wir darüber geredet haben. War doch gut, dass wir über Alex Hanold reden. Wollen wir gleich, bevor wir über Filme sprechen, wollte ich zwei Dinge mit dir besprechen. Einmal, wir waren auf dem HBO Max Lounge Event.
Mhm.
Und es war fett. Fand ich. Du siehst es anders?
Also diese Partys machen ja mit mir nicht so viel, muss ich sagen.
Aber man muss schon sagen, also erstens, sie hatten im Zoopalast einen riesigen Aufbau. Und was wir wirklich noch nicht hatten in der Stadt, sie haben natürlich, weil sie viele Franchises haben, für Harry Potter, die Gedächtniskirche.
Das sah richtig
toll aus.
Das sah
wirklich gut aus.
Das war mega.
Da haben sie quasi in der Gedächtniskirche von außen in verschiedensten Farben sie angestrahlt, aber alles so grün, lila, rot, also so ein bisschen so mysteriös. Und dann haben sie Drohnen ringsherum fliegen lassen, mit so in so schwarzen Tüchern eingepackt, sodass es wie Dementoren aussah, die ringsherum fliegen. Mhm. Dann gab es Blitze von drin und dann noch Zaubersprüche von Harry Potter gerufen. Ja. Mega geil.
Das war also wirklich krass, wenn du selbst vor Ort warst. Vielleicht habt ihr die Videos im Internet gesehen, aber davor zu stehen wirkte echt nochmal krasser. Und wir waren direkt daneben im Zoopalast, der auch komplett eingekleidet war in A Night of the Seven Kingdoms, die Plakate und die Poster. Und danach war dann eben noch eine Party.
Also ich fand auch bei der Party, haben sie beim Gropius-Bau alles halt in HBO Max getränkt. Und du hast zum Beispiel, hast du dir ein Superman-Shotglas geholt?
Ich habe überhaupt nichts, als ich gegangen bin, ich bin relativ früh gegangen, habe ich gesucht. Ich habe keinen Goodie-Bag-Stand gefunden. Ich habe nichts bekommen.
Wenn man rausgegangen ist, konnte man die Karte einlösen am Gift-Shop und eintauschen gegen HBO Max. Und dann gab es da, konntest du aussuchen, Socken oder Cappy, Hoodies, Pullover, Jacken.
Ach so, der Stand war das.
Und dann hast du noch einen Gutschein für Uber bekommen.
Ja, aber nicht für HBO Max. Das habe ich dann tatsächlich einen Tag später habe ich dann selber abonniert.
Ja, das tatsächlich nicht, ja.
Ja, das war ein bisschen weird.
Aber drin, es gab Superman-Shotgläser an so einem Stand, wo man quasi Wodka von so Eisfiguren. Nee. Und dann hattest du dir nicht einen Stab angestellt, dich für einen Zauberstab?
Wozu?
Achso, du fandst, da hättest du dann schön hier euren Namen der Familie oder so reingravieren können.
Nee, ich wollte weg.
Okay, zumindest war es auch Weltpremiere. Das heißt, alle waren Cast da und George R. Martin von A Night of the Seven Kingdoms.
Ich habe draußen sogar
David
mit einem
gestanden. David hat sich angefreundet mit einem Targaryen.
Ja, ja.
Ich hab's gesehen, wie er euch noch gefistbumpt hat.
Ja, der
was ein Targaryen-Kumpel jetzt.
Ich stand mit De Niro draußen und dann kam der dazu und
hatte, der kam einfach dazu und gesagt, gib mal Feuer, oder?
Gib mal eine Kippe. Ah. Und dann, wo kommt ihr her? Auf Englisch. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Er meinte, was machen wir hier? Sind wir Influencer? Dann wurde er ganz still. Dann dachte ich so, also, beziehungsweise De Niro meinte Social Media. Dann meinte ich, Influencer, so, und haben aber darüber ein bisschen gelacht, so, weil es natürlich immer ein furchtbarer Begriff ist. Und dann sind wir aber beste Freunde geworden. Und,
ja? Weißt du seinen Namen noch?
Nee. Ich wusste den auch vorher nicht.
Wusstest du, was er macht? Ich bringe das immer nicht zusammen, das ist jetzt gerade die Person.
Ne, er stand ja mit auf der Bühne am Anfang. Und
ja, trotzdem kriege ich das nicht
hin. Und ich konnte ihn dann, also er hat in der Serie hat er weiße Haare, er ist da der Erzfeind von dem Knight of the Seven Kingdom, beziehungsweise dem Heckenritter, um den es ja da geht.
Sir Duncan, der Große.
Und ich fand ihn super in der Serie. Man sieht ihn nur kurz, aber ich habe direkt gemerkt, so, der hinterlässt Eindruck. Das ist bestimmt jemand, von dem hört man nochmal mehr. Aber ich fand, dass vor Ort alle übelst nervös gewesen sind. Das fand ich sehr interessant. Auch er hat nur auf den Boden geguckt, während er mit uns gesprochen hat. Und auch der Heckenritter, der Duncan, als er auf der Bühne stand, hat nervös hin und her gewackelt. Ich fand, der professionellste vor Ort war noch dieser kleine Junge, der in der Serie
der vielleicht 10 ist jetzt oder so.
Genau, ja. Das hatte ich auch von Leuten gehört, die am Tag vorher bei diesem Essen waren. Da waren die ja so in so einer, ich glaube, haben die so
mittelalterliches Essen. War am gleichen Tag.
Ja, ja, unser Freund De Niro war wieder überall und sagte so, da war der Junge auch der noch am ruhigsten gewesen ist. Aber das ist so eine ganz neue Riege von Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht ist es so, jetzt merken sie, jetzt kommt vielleicht Stardom. Wir spielen in einem Game of Thrones Spin-off mit.
Wollen wir da gleich drüber reden? Weil das und auch, ich will danach nochmal mit dem Ben Affleck, lässt sich immer jeweils mit den Kritiken
lass uns das machen, ja.
Also Night of the Seven Kingdoms, eins vorneweg aus der Welt von Game of Thrones oder auch wo wir zuletzt House of the Dragons hatten, ist jetzt, und das kann man schon so ein bisschen erahnen, eine deutlich intimere Geschichte. Es geht um Duncan. Und Duncan war bis vor kurzem noch Knappe von einem Ritter. Aber der ist verstorben. Und wenn so ein Ritter stirbt, gibt's ja die Chance, diesen Titel zu übernehmen. Und deswegen sagt sich Duncan, ich bin jetzt Ritter. Der rennt nur rum wie ein Bauer mit Lumpen, hat sich aber das Zweihandschwert vom Ritter gemobst, mehr oder weniger, und sagt sich jetzt, aber damit ich Ritter sein kann, muss man quasi Leute finden, die sich für einen verbürgen und sagen, ja, ich kannte diesen Ritter, der verstorben ist, wir akzeptieren dich jetzt als Ritter. Und in der Welt von Westeros, wo wir uns jetzt wiederfinden, haben halt Ritter durch ihre Taten auch Legendenstatus. Deswegen muss es irgendwen geben, der doch diesen anderen Ritter kannte. Also geht er nach Ashford, wo sich alle für ein Turnier versammeln. Und das ist quasi sein Weg. Und er ist aber so ein großgewachsener und treu-dover Typ, der immer von Fettnäpfchen in Fettnäpfchen Fettnäpfchen tritt und weil er so groß ist, auch immer so allen ein bisschen auffällt und damit immer so in Situationen gerät, wo er sich fragen muss, ja scheiße, was mache ich denn jetzt? Damit ist es immer mal so von Vorteil und auch von Nachteil und damit wird klar, es ist eine deutlich intimere Geschichte, weil ihm dabei auch noch ein weiser Junge folgen wird namens Eck. Und deswegen sind Duncan und Eck die beiden Hauptfiguren von Ritter und Knappe, die hier im Fokus stehen von der Knight of the Seven Kingdoms und der ist halt, und deswegen sagt man auch Hedge Knight, maximal ein Heckenritter, einer ohne großem Anwesen, ohne Dienerschaft, ohne große Legende. Ich habe so ein bisschen Ritter aus Leidenschaft-Vibes bekommen. Kennst du ihn noch mit Heath Ledger, den Film?
Ja.
Ich fand die ersten beiden Folgen, die wir gesehen haben, die sind auch nur so 40 Minuten, ungewöhnlich kurz für diese Welt. Die sind so niedlich. Irgendwie süß. Ist irgendwie süß, niedlich, bei weitem nicht so brutal, bei weitem nicht so explizit körperlich, bis jetzt zumindest wie die anderen und eher auf unterhaltsam getrimmt.
Humorvoll sogar, ja.
Ja, ja. Aber trotzdem spielt so Targaryen, Baratheon, so die großen Namen, die großen Häuser, spielen eine Rolle, aber diesmal bist du halt unter den einfachen Leuten, ne? Zum Beispiel kriegt Duncan Hilfe von Huren. Das ist zum Beispiel so ein Bereich, die Damen des ältesten Gewerbes der Welt, die sich seiner so ein bisschen annehmen, weil sie nicht ertragen, dass irgendjemand muss ihm doch helfen mäßig. Na, deswegen ist es so eine Geschichte von unten, die erzählt wird in The Knight of the Seven Kingdoms. Und das ist ganz schön, so Abwechslung.
Ich habe ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, weil gleich die erste Szene oder eine der ersten Szenen ist, da sieht man ihm beim Kacken zu. Also wirklich, also, ne, da wird dann auch kommt so ein harter Cut, weil er gerade sagt, so jetzt reite ich los, wird so ein Aufbau produziert und dann sieht man ihn danach so, oh, jetzt muss er doch noch erstmal einen abdrücken. Und ich dachte so, ist das der Humor? Darf ich mich darauf einstellen? Es bleibt dann tatsächlich nur bei dieser einen Szene. Es passt ja auch irgendwie zu diesem Mittelalterlichen, wo man halt sagen muss, da haben sie halt einfach
es
so.
Es dient, glaube ich, auch sehr, mit den Erwartungen zu brechen der Fans dieser Welt.
Ja, also ich verstehe, was sie machen wollten. Sie wollten quasi sagen, Game of Thrones, weil genau das passiert ja in dem Moment. Ne? Er sagt so, und jetzt werde ich hier und ich reite los. Und es schwillt ja auch das Game of Thrones-Thema in dem Moment an und dann wird es hart gebrochen. Ich hätte mir gerne einen anderen Witz gewünscht, weil das kann man eleganter lösen als halt mit Pipi Kaka.
Findest du? Noch eleganter als mit Kot?
Ey, aber ich will mich daran nicht entlanghangeln, weil danach macht die Serie dann vieles richtig. Eben, wie du sagst, dieses Boots to the ground, wir sind im Dreck und Schlamm und bleiben da auch so. Wir bleiben an diesem einen Ort und dann reiten da dann die erhabenen Leute ein und mit denen würde er sich dann irgendwann vermischen. Er wird mit den einfachen Leuten sich vermischen. Der Charakter gibt mir ehrlich gesagt noch nicht so wirklich viel. Es ist nett, so jemanden zu haben, wo man sagt, so, oh, guck mal, der ist ja ganz nett. Aber wenn jemand nur treu doof ist, da bleibt dann halt am Ende nicht viel. Da, ne, da ist die Charakterzeichnung dann meistens nur, dass er dich mit großen Rehaugen anguckt und alles da herum passiert um ihn und er stolpert nur von Szenerie in Szenerie. Und da wird dann mit dem Charakter eigentlich nichts erzählt. Das kann dann funktionieren, wenn das Drumherum gut genug ausgebaut ist. Aber ob es das ist, das weiß ich hier noch nicht. Aber ich finde, es hat Potenzial auf jeden Fall, mal vor allen Dingen was anderes zu sein. Ich bin froh, mal nicht die großen Könige und die Drachenqueen und sieben Königreiche, die sich dann auf dem Battlefield treffen und alles ist immer hochdramatisch, sondern mal diese, ne, Leute, die sich beim Besaufen
und
auf die
Oma hauen. Du siehst bei Game of Thrones ja ganz oft auch, wenn du zum Beispiel die Königswache hast oder irgendwelche Ritter, was die immer alles für goldene oder edle, besondere Rüstung und Gewänder und Wappen tragen. Mhm. Und hier kriegst du mal ein Gefühl dafür, als würdest du bei WoW bei Level 1 anfangen,
genau,
wie schwer es ist, überhaupt diese Ränge zu ergattern,
genau,
die dort alle haben.
Er geht zu so einem Schmied und sagt, hey, kannst du mir mal hier, und dann sagt er, ja, hast du Metall dabei und es kostet so und so viel. Und sagt, oh nee, ich habe aber nur so und so viel.
Fühlt sich halt original wie eine Quest an.
Ja, so ein bisschen. Und genau das mochte ich. Genau das sind die kleinen Sachen, eher so Fetch-Quests.
Will ich noch mehr zocken, Mann. Alter, heute wird gezockt.
Lass abbrechen und
heute
nach
wird
Hause
noch gezockt.
Gehen.
Ich finde das Housing übrigens öde.
Ich auch.
Wir haben uns beide Grundstücke auf den gleichen Behausung geholt am Wasser. Hm. Und Gina hat es richtig schön so zusammengebaut. Die hat auch ihr Haus abgetrennt. Die hat Räume gebaut, so Badezimmer und so weiter. Gut, ich schweife ab. Okay, für ins Housing beide nicht so toll in WoW.
Also, A Knight of Seven Kingdoms ist erstmal ein Stimmungswechsel für die Leute, die jetzt nur Game of Thrones gewöhnt
sind. Und relativ kurzweilig, weil sonst ist es immer eine Stunde eine Folge gewesen.
Ich finde halt, durch diese Kurzweiligkeit bleibt für mich immer die Frage, warum ist es da eine Serie? Es ist natürlich eine Serie, weil so ein Content, ja, wird halt nur noch produziert. Und das finde ich so, das hatte ich auch in einer Review bei mir gesagt, was mich nervt bei so einem Launch, wie jetzt bei HBO Max ist, dann bekomme ich dann, im Endeffekt gibt es The Pit, es gibt A Knight of the Seven Kingdom, Creature Commandos ist diese DC-Zeichentrickserie von James Gunn, die ja letztes Jahr noch auf HBO rausgebracht, die in Deutschland, glaube ich, noch nicht zu sehen gewesen ist. Ich habe es mir jetzt zum ersten Mal angeguckt. Also ehrlich gesagt, es gibt so 3-4 Neustarts und das sind alles Serien. Und ich finde.
Aber ich finde zum Beispiel, es gibt ja genug Leute, die haben Superman jetzt noch nirgendwo streamen können. One Battle After Another, Weapons. Ich meine, wir haben das alles im Kino gesehen.
Ja, aber Superman und Weapons und Co. lief ja, konntest du dir.
Alles VOD kaufen.
Oder leihen.
Ja, aber ich glaube, das machen nicht so viele, oder?
Das weiß die Leute ich gar nicht. Ey, wenn Abos, du für 3,99 dir einen Film ausleihen kannst oder 4,99.
Weil sie dann sagen, naja, dann fange ich den vielleicht an, dann schreit mein Kind oder so und dann gucke ich, dann muss ich nach 48 Stunden zu Ende gucken, ne?
Ja.
Dann ist es ja weg. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche ein relevantes Problem ist. Aber das wäre mal interessant, Zahlen dazu zu finden.
Naja, also, aber jetzt zahlst du halt, was, 17,99 dafür, dass du dann die hochwertige Variante, glaube ich,
ja, ich habe sogar die 19,99 Variante, ja? Die mit Sport. Ich glaube 19,99.
Die brauche ich nicht so. Und da frage ich mich so, wie läuft das in so einem Haushalt ab, wo dann jemand sagt, so 4,99 zum Ausleihen haben wir nicht, aber lass mal jetzt jeden Monat 14,99.
Ich glaube, manche Dinge sind gesetzt. Hast du Kind, dann ist Disney Plus gesetzt. Oder es gibt ja Bundle. Bei der Telekom kannst du Disney Plus und RTL Plus mit drin haben. Oder HBO hat ja auch Bundle. Und dann holst du dir so ein Bundle und sagst, das haben wir doch jetzt schon.
Ja.
Und dann holen sich Leute noch Prime Video, weil sie eh Versandkosten sparen und Champions League gucken wollen. So, dann hast du mal so eine Mehrfachnutzung. Aber müssen wir. Und dann läuft es nämlich andersrum. Kann ich mir für 3,99 Superman leihen? David, muss das denn sein? Wir haben Prime Video, wir haben Netflix. Wie findest du denn dann nicht, was du suchst? Und dann sagst du, ja, da gibt's schon viel. Naja, dann warten wir, bis das daraus kommt. So läuft das doch dann.
Mein Punkt ist halt, du hast es vorhin ja gesagt, früher wäre das ein Film gewesen. Früher hätte das Ein Ritter aus Leidenschaft geheißen. Das hätte man so erzählen können, weil ich glaube, die zweite Folge geht 36 Minuten. Was soll das? Und dann sind es nur 6 Folgen. Dann bist du doch fast in Filmnähe dran und dann kannst du es auch noch ein bisschen einkürzen und dann ist da ein, wie ich, besseres Produkt am Ende da. Produkt ist auch schon ein falsches Wort, aber letzten Endes ist es jetzt genau das. Du willst die Leute auf diese neue Streaming-Plattform holen und damit sie da auch ein bisschen länger bleiben, ist es eine Serie. Das finde ich einfach, diese Entwicklung finde ich nicht gut.
Ich kriege das bei mir in der Nachbarschaft oft mit, dass Leute, wenn der Tag durch ist, ne, und so im Alltag, Beruf, Haushalt, alles steht, dann ins Bett gehen, noch eine Folge von wovon. Und ich frage mich manchmal, vielleicht ist diese 30 bis 50 Minuten Länge genau darauf konzipiert, dass man abends noch seine Folge guckt.
Ja, wir machen aber das oft
einen
mit
Film,
Dokus.
Aber einen Film nicht mehr schafft. Ne, 90 Minuten, 120, schlafe ich ein. 50, 40 Minuten, das passt noch gut und danach gehe ich schlafen. Ich frage mich, ob es auf sowas vielleicht ausgelegt ist.
Aber das finde ich so seltsam, also weil, wenn ich darüber nachdenke, weil ich habe das, ich bin ja auch mal müde. Und
was?
Bei uns ist es dann eher so, dass wir dann sagen, dann lass mal noch eine Doku gucken, gerade weil Carly ja so auf True Crime Kram steht. Ich würde dann, glaube ich, eher ein längeres YouTube-Video gucken, weil ich mag überhaupt nicht dieses Gefühl von, ich steige irgendwo in eine Geschichte ein, ne, weil jeden Tag eine Folge gucken bedeutet ja, dass du in Breaking Bad Staffel 6 Folge 12 guckst und dann guckst du diese eine Folge und dann gehst du ins Bett und dann guckst du in 3 Tagen die nächste Folge. Das ist doch ein ganz fragmentiertes Seherlebnis und vor allen Dingen auch, wie du diese Geschichte aufnimmst, ist doch total... Weiß ich nicht, klar, früher haben wir das im Fernsehen so, ne, Akte X musste ich jede Woche warten,
ja,
bis eine neue Folge kommt.
Ob das Gewohnheit ist und das eigentlich schon geht, weiß ich nicht.
Ich weiß es auch
nicht. Also es funktioniert ja. Das muss man ja festhalten. Es funktioniert als Geschäftsmodell und findet ein Publikum. So, und ich mag beides tatsächlich. Ich mag beides.
Also ich habe kein Problem mit beidem, aber ich kriege immer mehr das Gefühl, dass Filme eher verdrängt werden. Zu Serien gemacht werden. Und dann wird es für mich ein Problem, weil ich das Gefühl habe, ich kriege hier das schwächere Produkt am Ende des Tages, weil ich glaube nicht, dass das bei einigen Sachen gewollt ist, dass sie so lange laufen. Bei A Knight of the Seven Kingdom kann ich jetzt aber erstmal sagen, es fühlt sich jetzt noch gar nicht zu lang an. Ich will da gar nicht...
Als ich mich durch HBO Max da mal durchgeklickt habe, dachte ich, wie viel da drin ist. Also das so viele HBO-Sachen, die wir hier gar nicht hatten, an Originals, die so aus den Jahren sind, die ich so gar nicht... Und der ganze D-Max-Kram. Der immer so Ice Road Truckers, Goldrausch und so. Das ist ein bisschen meins, muss ich zugeben.
Ich hatte jetzt
so richtig platt
gesehen, dass eine ganze Reihe von Klassikern auch so wie Future World und Westworld da drin enthalten
alles,
ist.
Alles, was Warner TV auch ist, ne?
Ja.
Was da an Filmen, also das ist schon,
austoben.
Ist schon viel, was da zusammenkommt.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Hä? Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Pep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Wir wechseln mal den Streamer, oder?
Zu Netflix?
Und zu Netflix rüber. Da haben wir nämlich ein Thema, was vielleicht auch gar nicht uninteressant ist, weil ich...
Ich wollte eine Sache, kannst du kurz HBO sagen? Wir müssen nicht diese Woche drüber reden, aber für meine Empfehlung, ich habe jetzt angefangen, Gina ist deutlich weiter, The Pitt, finde ich wirklich krass. Und das Ding hat auch eine 8,9 IMDb-Wertung bei richtig vielen Bewertungen. Falls du die Woche mal Zeit findest, die erste Episode nur zu gucken, würde mich nächste Woche mal dein Eindruck interessieren.
Können wir machen.
Ja, The Pit. Lass mal nächste Woche das auf die Eindrucksskala setzen.
Die andere große Krankheit von Streaming-Anbietern ist meiner Ansicht nach etwas, was jetzt auch wieder angesprochen wurde. Und zwar mal, ich glaube, es ist das erste Mal, dass es jemand ausgesprochen hat. Matt Damon und Ben Affleck sind ja aktuell auf Tour durch jeden Podcast. Leider auch bei diesen, ne, da wird ja mittlerweile nicht mehr Halt gemacht vor den, wie ich finde, so ein bisschen schwierigen Podcasts, wie Theo Von, wie der heißt, und Joe Rogan ist halt der größte Podcast, glaube ich, immer noch. Oder einer der größten. Dann sitzen sie halt auch da. Aber da haben sie jetzt irgendwie erzählt, dass Netflix es tatsächlich als Vorgabe gibt, dass man den Plot mehrfach erklärt. Und das fand ich aus 2 Gründen interessant.
Das solltest du, glaube ich, nochmal weiter ausführen für die Leute. Das ist nicht ganz klar, was du gerade meinst.
Ich habe das hier ja schon mehrfach angesprochen. Das ist ein offenes Geheimnis, dass Netflix an die Creator, also an die Filmemacher ausgibt, ey, wenn ihr einen Plot schreibt für eure Filme, dann schreibt euren Charakteren irgendwelche Dialoge in den Mund, sodass sie immer wieder auch aufsagen, was dann gerade passiert. Für diejenigen, und das ist dann der Umkehrschluss daraus, die nur mit einem halben Ohr hinhören oder die nicht genau hingucken oder die gerade aus dem Raum gegangen sind und vielleicht noch aus dem anderen Raum mithören, weil sie für das Baby die Flasche warm machen oder so. Ne?
Oder irgendwo am Handy sitzen.
Oder so. Kreiert euren Content so, und das ist ein offenes Geheimnis. Das hatte ich auch schon letztes Jahr mehrfach angesprochen in Videos. Gab es mehrere Artikel zu, da war das immer noch so, hintenrum haben das Leute gesagt, dass es da irgendwelche Zettelchen von Netflix gibt, die rumgehen. Jetzt hat Matt Damon in dem Podcast von Joe Rogan wohl gesagt und bestätigt, dass das so an sie auch formuliert wurde, sagt das mehrfach. Und ich fand daran interessant, dass sie es halt wirklich machen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass Ben Affleck und Matt Damon sagen, was denn das für ein Quatsch? Können wir damit aufhören? Und The Rip ist durchzogen von dieser Krankheit. Ich fand das ganz, ganz furchtbar in diesem Film, dass das mehrere Stellen gibt, wo ich dachte, oh, muss das jetzt wirklich sein? Also dieses Aufsagen von ganz offensichtlichem, von Wiederholen von Dingen, die gerade passiert sind oder passieren, das nervt ganz, ganz krass. Es gibt so eine Szene im Film, dann kannst du erstmal zur Inhaltsangabe geben. Stehen 2 Charaktere draußen, die Straßenlaternen sind gerade angegangen, und dann sagt der eine, guck mal da hinten, die Lichter, die bewegen sich so rhythmisch. Könnte das vielleicht eine Message sein? Und dann guckt Ben Affleck, ja, die bewegen sich rhythmisch. Und ich dachte, oh, bitte sag's nicht. Also, das ist bestimmt Morsecode. Und das, oh. So, das muss ausgesprochen werden. Es kann nicht anders funktionieren. So, ne, dass die Cops natürlich in so eine Situation kommen, wo sie das Geld, was sie finden, ne, dass es ein moralisches Dilemma aufmacht, weil sie verdienen nicht so gut. Das müssen alle Beteiligten in dieser Runde, müssen alle nochmal aufsagen, wie schlecht es ihnen geht, dass sie nur 80.000 im Jahr machen. Und ich dachte auch, es wird nichts der Interpretation überlassen. Keiner darf, ne, dass so ein Dilemma darf auch entstehen, ohne dass mir die Person vorher erzählt hat, dass zu Hause ein krankes Kind wartet und sie deswegen, ne, und es ist schrecklich. Es ist hier wieder die ganze Zeit, der Plot ist dümmlich. Aber er wird mir dann auch noch erklärt. Und das nervt. Ganz krass.
Soll ich jetzt nochmal ausholen, ja?
Ja, hol mal kurz aus.
The Rip heißt das Ding. Beginnt damit, dass eine Frau erschossen wird. Captain. Irgendwo hier steht es. Captain Jackie Velez wird erschossen ganz am Anfang. Du merkst noch, sie tippt aber im Angesicht ihres Todes noch irgendwas auf dem Handy und schmeißt es dann ins Wasser, den Abhang runter. Das ist ihre letzte Tat in ihrem eigenen Leben, was gerade endet, noch irgendwas Heroisches. Irgendwas wird mit dieser Message sein. Und dann gehen wir rüber zu Lieutenant Dane Dumas und Detective Byrne. Mit Damon und Ben Affleck spielen die beiden, die anscheinend schon sehr lange in ihrem Beruf unterwegs sind, bei der Drogenfahndung in Miami. Und Miami, weiß man, ist quasi so ein Drogeneinfallstor seit Jahrzehnten in diversen Mafia-Filmen aufgegriffen. Gab es ja auch wirklich die Schwarze Witwe, das ganze Kokain ist ja immer über Miami rein in die USA unter anderem. Das heißt, da sind also auch Kartelle unterwegs. Und Rip, so wie Abziehen, ist quasi ein Ort, an dem Kartelle Geld bunkern, Drogengeld, und da gehen die als Fahndung rein, stellen das Geld sicher und wieder raus in so einer Nacht- und Nebelaktion meistens. So wie auch jetzt haben sie einen Tipp bekommen. 150.000, 300.000 steht auch mal im Raum, sind wohl in einem Haus. Und da gehen sie rein, treffen auf eine Frau, die sagt, hier ist nichts. Aber da ist ein Raum ganz besonders clean, der passt nicht zum Rest. Und dahin, da finden sie ein Versteck, wo auf einmal über 20 Millionen Dollar drin sind. Und zwischen 150.000 und 20 Millionen, da ist mehr als der Faktor 100 drin. Und so viel gefährlicher wird es dann auch, weil wo 20 Millionen sind, hat jemand großes Interesse, dass die nicht wegkommen. Und deswegen müssen die das Geld zusammen regeln.
Vor allem, wenn er vorher in die Kamera gesagt hat, dass es ihm finanziell gar nicht so gut geht.
Die müssen das vor Ort zählen, die Leute. Und gerade in diesen Kreisen, wo auch man einfach nur einmal greifen muss. Und das Leben hat sich dann geändert. Wenn man 20 Millionen und noch was, wenn jetzt 100.000 fehlen, David, oder 200.000.
Ne? Naja, wegen 200.000 hat sich das Leben
wer
nicht
soll geändert. Sich da... Ich glaube, 200.000 verändert das Leben von den meisten grundlegend.
Nein, das glaube ich nicht. Also doch. 200.000, also grundlegendes Leben verändern würde ja bedeuten, dass eine stetige Veränderung da ist. Du hast dann einmal ein bisschen mehr Geld.
Ja, aber ich glaube, mit 200.000 können ganz viele, wenn sie irgendwelche Schulden haben, A, den Großteil davon begleichen, gut, und B, ein paar Träume, die sie vielleicht sonst nicht umsetzen können, umsetzen und etwas anlegen, was ihnen wahrscheinlich in 30 Jahren wirklich auch was bringt. Also ich glaube, 200.000 ist was, was für viele ganz viel verändert. Du bist dann nicht fertig mit Arbeiten in deinem Leben, das ist richtig.
Also du, ne, deine Kinder leben dann nicht sicherer und das ist, ne, du musst dann, also kann ich mir nicht vorstellen zumindest, dass das gerade wo alles so krass teuer dann auch nochmal geworden ist.
Oder andersrum, 200.000 ist definitiv nicht wenig Geld.
Und sie sagen ja, sie erzählen ja im Film auch, 80.000 wäre für sie nicht viel. Nun ist wohl der Lebensunterhalt in Miami wohl ein bisschen teurer.
Sowieso in den USA mehr als
genau,
in Deutschland.
Genau, aber in Miami nochmal mehr und deswegen ist dann halt da 80.000 im Jahr verdienst als Polizist offenbar nicht so viel. Aber also wenn 80.000 schon nicht viel ist, dann sind 200.000 einmal mitnehmen, dann halt wirklich nicht so eine große Lebensveränderung. Anyway, wir sehen also dann mal am Anfang diese Leute dann erstmal zusammensitzen. Ich finde, es gibt am Anfang einen tollen Shootout, als diese Polizistin angeschossen wird am Anfang auf so einem Parkplatz zwischen den Autos. Das ist irgendwie ein tolles Spannungsmoment. Ich mochte total, wie das gefilmt ist und zugespitzt ist. Und ich fand auch, die Waffen haben so wuchtig gewirkt. Und ich dachte so, oh.
Na, weil auch mal so ein Shot drin ist, wo du quasi merkst, wenn so eine Pumpgun in den Körper gerät, genau, wie sich die kinetische Energie entlädt.
Aha. Das, und das mochte ich total. Da dachte ich so, oh, ist das die Sorte Film, die so ein bisschen ja krasser ist, was die Action angeht? Und vielleicht auch, ne, weil er auch echt schön gefilmt ist. Es ist ein schöner Film. Zwar sehr düster, aber er ist toll gefilmt. Dachte ich so, das könnte vielleicht ein kleiner Action-Tipp werden, dann auch noch mit Ben Affleck und Matt Damon und dann beginnen die Dialoge. Dann sitzen die zusammen, gerade auch am Anfang, und dann sagen die so Sachen, so Abkürzungen nutzen die dann so, WeTech zum Beispiel. Und was sie dann machen ist, dann sagt der eine das, damit diese Dialoge auch authentisch wirken, weil so sprechen Polizisten untereinander ja, und dann erklären sie sich das Wort aber nochmal. Dann sitzt der andere da und sagt dann, ach, du meinst Fortification Communication Tactic Unit.
Das könnte man wirklich über Einblendungen lösen, die wie so ein bisschen militärisch wirken, aber wird wahrscheinlich keiner mehr lesen.
Ey, entscheid dich. Also entscheid dich beim Drehbuchprozess. Du kannst nicht beides sein. Du kannst nicht authentisch wirken wollen und dann super unauthentisch die Polizisten sich gegenseitig die Begriffe erklären lassen. Dann lass die Begriffe weg oder finde einen eleganteren Weg, mit Kacke vielleicht, wo wir es vorhin schon hatten, finde einen eleganteren Weg, den Leuten klar zu machen, was das bedeutet. Wie auch immer. Oder lass es weg. Aber diese Mittellösung ist einfach Schwachsinn. So, weil ich dann da sitze und denke so, ja gut, aber das, nee. Also, und damit ist dieser Film durchzogen. Und immer wieder gibt es Momente, wo ich dachte...
Würde man so ein Tutorial drüber legen.
Ja, ja, oder so eine, wie früher bei den DVDs, ein Audiokommentar, wo der Regisseur dann sagt so, oh, damit habe ich jetzt gerade übrigens gemeint, das. Ne? Und das ist tragisch, weil der Look ist schön, die Action kann was, wenn sie denn mal kommt. Spannungsmomente funktionieren hier. Und eigentlich auch diese Geschichte von, weil das so, man wird sich dann in diesem Haus erstmal verbarrikadieren und angegriffen. Und das hat dann was von...
Es hat eine Atmosphäre.
Assault on Precinct 13. Also Leute verbarrikadieren sich und müssen Stellung halten. Und von innen ist dann aber auch noch irgendwie eine Bedrohung, weil man nicht weiß, kann man sich gegenseitig trauen. Das ist dann ein bisschen The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt.
Ich finde zum Beispiel auch von dem, entschuldige, dass ich kurz mal reingehe, neben dem Gesprochenen, wo du sagst, das funktioniert nicht, die reine Stimmung, die aber durch die Art transportiert wird, auch nicht schlecht. Also genau. Sobald im Raum steht, hier sind 20 Millionen, hat mit dem in einer Ausstrahlung, wo du merkst, das ändert hier grundlegend das Szenario.
Auch Ben Affleck will ein bisschen viel, finde ich, was das Spiel angeht, aber funktioniert auch noch gut genug. Man merkt, dass Matt Damon der bessere Darsteller ist, aber ich finde beide zusammen einfach eine tolle Chemie. Und so, dass ich immer wieder dachte, das ist das perfekte Beispiel für die Sorte Film, wo man denkt, das hätte so viel besser sein können oder müssen. So ein beinahe Kracher, bei dem ich dachte, warum ist er das denn nicht? Und dann merkst du wieder so, ja, es gibt da so ein paar Punkte, wie zum Beispiel dann später, als dann so Pläne aufgelöst werden, dachte ich so, oh Gott, ist das abstrus und von wie vielen Faktoren das abhält. Und wenn du da genauer mal drüber nachdenkst, was da gerade passiert ist, macht nichts davon Sinn. Und ich fand auch am Ende so schade, dass so wenig gewagt wird, dass keine Überraschungen kommen, bei denen ich dachte so, oh ja, da wird es jetzt nochmal frecher oder da wird sich mal aus der Norm herausgehoben. Stattdessen bekomme ich ein Ende, das erinnert ein bisschen an Der Herr der Ringe Teil 3, weil alle sich erstmal nochmal Tschüss sagen und das endlos lange. Oh, das war wenig. So, und da, also da war ich war echt enttäuscht, weil er so viel besser immer wieder wirkt. Ne? Da kommen immer wieder Momente, wo du denkst, ja, komm, jetzt schiebe ich dich hier.
Auch die Prämisse generell. Mhm. Ne, so ein Eingreiftrupp, der Kohle sichert, der nicht reingeht und erstmal...
Korrupte Cops immer auch gut funktioniert.
Naja, Training Day ist ja ein perfektes Beispiel in dieser Welt, ne? Ja, das ist so ein bisschen Perlen vor die Säue, aber ich finde ihn deswegen nicht schlecht.
Ich fand ihn mittelmäßig. Ich habe 2,5 Sterne gegeben, weil ich dachte so, das ist so einer, der ist immer wieder gut und immer wieder auch echt mies und dann, ja, dann muss ich halt...
Eine Sache mal hinter den Kulissen noch, David hat ja darüber geredet, wie quasi immer wieder betont werden muss, worum es jetzt hier gleich gehen wird. Was noch neu ist an dem Film ist, es gibt einen besonderen Deal mit Netflix rund um The Rip, dass ich das mal hier einmal erzählt habe. Nämlich gibt es dort sowas wie Bumper. Wenn nach 90 Tagen wird geschaut, wie sehr wurde dieser Film gestreamt, geschaut, da gibt es dann Erfolgsziele, die vertraglich festgehalten worden sind. Und die Firma, jetzt habe ich es nicht parat, von Matt Damon und Ben Affleck heißt irgendwie, wie heißt denn die? Equal Artist, glaube ich. Equal Artist, glaube ich. Also gibt es auch ein bisschen vom Namen so her. Die werden, haben nicht upfront riesig viel Geld bekommen, sondern bekommen dann einen fetten Bonus. Und zwar nicht nur die beiden, sondern alle, die am Film beteiligt sind. Circa 1200 Leute bis runter zu Caterer und Co. Alle, weil das ist der Ansatz, stecken mehr Energie und Kraft rein, wenn sie wissen, wenn das Ding funktioniert, kriegen sie nochmal einen richtig ordentlichen Paycheck. Das finde ich mal, weil das ja großes Thema war bei den Doppelstreiks. Wie geht man mit den Streamern künftig um? Und Verträgen, ist das ein neuer Ansatz, bei dem man gespannt sein kann, ob der jetzt einmalig so bleibt oder ob das vielleicht auch ein Stück weit Schule machen kann, um das Geschäftsmodell auch für Netflix zu sichern langfristig. Ne? Weil vielleicht kriegst du einfach so einen Namen irgendwann nicht mehr, wenn man es nicht so macht.
Ja, ich meine, ich finde es eine gute Möglichkeit, also weil gerade Netflix hat ja das System auch nochmal verändert. Es gab einen anderen Podcast-Ausschnitt, wo Ben Affleck saß, ich weiß nicht mehr, wo er gewesen ist. Da hatte er
KI geredet hat?
Nee, da hat er über die Einspielergebnisse, über die Realitäten da gesprochen. Er meinte, unter 25 Millionen Dollar einen Film zu machen, ist fast nicht möglich. So, dann muss man sehen, dass du ja nochmal das Budget verdoppeln musst, weil vermarkten musst du das Ganze auch, bist du bei 50 Millionen Dollar. Und er meinte dann, was die Leute oft nicht verstehen ist, wenn das in die Kinoauswertung geht, da gibst du rund 50% an die Kinobetreiber ab. Das heißt, wenn der Film jetzt zum Beispiel 50 Millionen einspielen würde, ne, wir haben da ja schon zigfach hier drüber gesprochen, dann sind das keine 50 Millionen, sondern nochmal weniger. Und dann hast du dann auch noch das Problem eben, dass das Marketingbudget noch gar nicht mit drin gewesen ist, sodass du selbst für einen Film für 25 Millionen Dollar, der halt ehrlich gesagt im heutigen Umfeld günstig produziert ist damit. Wir reden ja hier oft von Sachen, die 150, 250 Millionen Dollar gespielt haben. Und er sagt, selbst so kleine Sachen wie The Rip kriegst du unter 25 nicht mehr weg. Und dann hast du aber auch noch die Streaming-Anbieter wie Netflix, die ja nochmal ein anderes System haben, die A, nicht so viel ausschütten an die Leute, an die Talents und zum Teil sich ja auch nicht mal in die Karten gucken lassen. Da kannst du ja zum Beispiel nicht so Box-Office Deals machen, häufig, weil du nicht sagen kannst, okay, der Film hat jetzt 100 Millionen eingespielt, weil das weißt du bei Netflix gar nicht. Und ich glaube, da machen sie sich insofern zukunftssicher, dass sie sagen, okay, wir wollen einen Fuß in der Tür, wenn Netflix mal, wenn sie jetzt auch noch Warner gekauft haben, irgendwann vielleicht der einzige Anlaufort für die Leute ist, um Filme zu gucken, wollen wir mit die Ersten sein, die irgendwelche Deals verhandelt haben, wo wir vielleicht in die Karten gucken können oder wo man zumindest halbwegs so Sicherheiten für die Talents, also die Cast-Mitglieder und aber auch die Make-up-Leute haben und so Sachen. Und das finde ich ehrlich gesagt mehr als notwendig. Sie sind fast schon ein bisschen zu spät dran.
Ja, behalten wir aber auf jeden Fall mal im Auge. Das war noch ein bisschen, das wollte ich noch rausstellen rund um The Rip. Wir haben einen anderen Action-Thriller. Ja, doch, oder?
Welchen denn?
Mercy?
Mercy, ja.
Action-Thriller?
Single-Location-Thriller, haben wir ja schon gesagt.
KI-Ding.
Ja, der Produzent von Krieg der Welten.
Ja.
Und ich glaube, Searching hat er auch gemacht. Und einigen anderen Sachen. Timur Bekmambetov, den kennt man noch als Regisseur. Der war mal kurz gehypt für die Noshnoy Dozor-Reihe, Wächter der Nacht. Hat dann Wanted gemacht und dann war er wieder weg. Ich glaube, dann hat er sowas wie Abraham Lincoln Vampire Hunter gemacht und dann wollte keiner mehr mit ihm Filme machen.
Und jetzt hat er den fallenden Stern Chris Pratt.
Genau, und jetzt haben sich da so ein paar fallende Sterne zusammengetan und die, wie ich finde, ja immer tolle Rebecca Ferguson und haben einen Single-Location-Thriller gemacht. Ich dachte beim Trailer schon, oh, hat Timur gesagt bei der Produktion von Krieg der Welten, ey, jetzt bin ich hier gerade an einem Set, wo wir einen Single-Location-Thriller drehen, lass uns mal einfach noch einen anderen machen und hat Chris Pratt angerufen. Aber wir kamen hinterher raus und ich meinte so, das ist für mich so die slightly less beschissenere Version von Krieg der Welten, weil du halt mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson, die können halt...
Ja, auch optisch ist das schon anders.
Das ist schon anders. Ein anderes Produktionsniveau.
Ich hole euch mal ganz kurz mal einmal ab, damit ihr es wisst. Die Storyline ist nämlich ziemlich einfach. Ein Detective-Polizist wacht auf in einen Stuhl, gefesselt, metallisch. Du merkst also, da kommst du nicht einfach weg. Und vor ihm ploppt eine KI auf, eine Richterin, die ihm klar macht, sie sind angeklagt, ihre Frau ermordet zu haben. Sie sind schuldig zu 96, noch was Prozent Wahrscheinlichkeit. Sie haben jetzt 90 Minuten Zeit, ihre Unschuld zu beweisen, wenn sie das möchten. Wenn sie schuldig sind, werden sie direkt hier an Ort und Stelle auch hingerichtet. Und dieser Polizist ist maßgeblich auch beteiligt daran, dass überhaupt erst dieser KI-Rechtssystem eingeführt worden ist, um gegen die Kriminalität anzukämpfen. Bisher gab es davon 18 Fälle, die verhandelt worden sind. Erst jetzt Nummer 19. Und tatsächlich geben die Statistiken ihm recht. Die Kriminalität ist um 68% gesunken seitdem. Und er sieht sich jetzt mit der Sache konfrontiert, dass seine Frau tot ist und er die letzte Person ist, die in seiner Nähe war.
Ja, das Spannende daran oder der Kniff daran ist ja, dass er in diesem Stuhl, in dem er dann ist, im Grunde seine Unschuld beweisen kann. Ne, diese KI ist nicht nur Richterin, sondern sie ist gleichzeitig auch noch der PC von Ice Cube aus Krieg der Welten, der alles kann, auf alles Zugriff hat und in Millisekunden das kann. Deswegen googelt er sich dann irgendwann durchs Internet durch, um herauszufinden, bin ich jetzt vielleicht doch der Mörder, ist es jemand anderes? Was ich bei Searching, ne, diese Single-Location-Thriller oder dieses, wie hast du Desktop-Thriller, hattest du es mal genannt, ne? Diese Desktop-Thriller.
User Unknown waren auch so Dinge.
Genau, ja, ja. Da gibt's ja jetzt ein paar mittlerweile. Und User Unknown war auch von Timur Bekmambetov produziert. Der hat da gefühlt alle durchproduziert, die es da gab.
Ich meine, die Idee ist ja auch ziemlich günstig, ne?
Ja.
Also gerade, da ist es ja nicht so schwer, da sich was zusammenzubauen.
Sie haben hier auch, ich war überrascht, weil am Anfang hatte ich sogar das Gefühl, dass einige Clips, die eingespielt wurden, weil ganz viel ploppt so ein. Das ist schon mehr als bei Krieg der Welten, aber ich dachte, haben die KI benutzt an einigen Stellen? Das war ich mir unsicher. Dann habe ich aber irgendwann gemerkt, so, naja, die gehen schon auch viel vor Ort. Es gibt dann so Verfolgungsjagden, das sieht mal so ein bisschen semi aus und mal ein bisschen besser. Also da ist auf jeden Fall mehr Produktionsbudget drin als in Krieg der Welten, wo man das Gefühl hatte, die haben sich einfach Stock-Footage, und das haben sie ja gemacht, die haben sich Stock-Footage runtergeladen und haben dann dreibeinige Aliens rein fotokopiert. Das ist hier besser. Aber was bei Searching zum Beispiel noch schon mal besser ist, ist, der Vater merkt, wo ist meine Tochter? Und dann fängt er sofort an zu suchen. Dieser Film hat dann von Sekunde eins oder ab dem Moment, wo das Kind dann quasi nicht mehr da ist, wächst dieser Spannungsbogen an. Bei,
das ist auch eine ganz andere Dringlichkeit. Jemand sucht halt jemand Geliebten. Hier weißt du nicht, hast du...
Na, bei Mercy hast du erstmal das Problem, du musst die Zuschauer erstmal abholen, ne? Dann wacht Chris Pratt langsam auf. Dann ist die Frage, was ist hier eigentlich los? Dann ist die Frage, was ist eigentlich da das Geheimnis dahinter? Also bis er an den Punkt kommt, wo er selber versucht, seine Unschuld zu beweisen, ich glaube, vergeht eine Dreiviertelstunde oder länger. Und was ich witzig fand, ist, dass sie sagen ja im Film, dass er hingerichtet wird. Ne, wenn sie in 90 Minuten nicht in der Lage sind, ihre Unschuld zu beweisen, dann werden sie hingerichtet. Und dann blendet eine Uhr ein. Und die ganze Zeit läuft diese Uhr mit. Und ich dachte so, ich bin mal gespannt, was das mit mir macht. Weil er ist so in quasi Echtzeit dann,
läuft
er
dann genau, ab. Ziemlich genau.
Und ich merkte dann relativ schnell, dass ich diese Uhr auch genutzt habe, um zu gucken, na, wie viel Zeit ist denn jetzt hier noch? Und es erst so ab der, ich glaube, ja, als dann noch eine halbe Stunde bei ihm übrig war, dann spitzt sich die Handlung so sehr zu, dass man sagen kann, so, okay, jetzt passieren hier so die relevanten Dinge. Kurz vorher beginnt er eigentlich erst, seine Unschuld zu beweisen. Und dadurch ist das, diese Idee ist zu viel. Dieses Setup funktioniert nicht mit so einer überkomplexen Nummer, die eigentlich von sich aus simpler strukturiert sein müsste, wie ich finde. Also das ist erstmal ein Problem an diesem Film.
Ich tue mich am meisten oder am schwersten mit Dingen, wenn ich in Szenarien reingeworfen werde, in denen ich irgendwie die Idee bekomme, ich soll hier miträtseln. Ich soll dahinter kommen. Deswegen wird mir auch eine Figur erklärt, ne, was ist so der Hintergrund, was könnten Motive sein? Und dann letztendlich entwickelt sich etwas, wo ich denke, naja, da komme ich doch eh nicht drauf, dass es das sein wird. Und das fand ich bei Mercy wieder so ein Fall, wo ich so denke, okay, da hat er noch irgendeine Quelle zum Glück angezapft, um vielleicht auf irgendwas zu kommen, um dann so wie so eine Tiefenrecherche zu machen. Ich finde das wenig faszinierend. Wenn man heutzutage seinen Rechner viel benutzt, sind all diese Fenster, die da aufgehen, all diese Möglichkeiten und dass sie sich auch kombinieren lassen. Also siehst du es ja manchmal hier. Ich kriege hier, während wir beide gegenüber sitzen, ja, ist auf meinem Laptop eine Notification offen, wenn sich bei mir zu Hause in Kameranähe jemand bewegt. Ja, sehe ich, jemand läuft in Hausüberbrücken. Während wir hier saßen, hat schon jemand geklingelt. Jean hat mir geschrieben, die Heizungsmonteure haben die Durchflussmenge erhöht. So, ich kriege das hier alles parallel reingespielt und denke mir so, ja, das ist jetzt, also die Technik ist heute soweit. Das wirkt für mich gar nicht mehr so Fantasy-Science-Fiction-haft, wenn ich mir das angucke. Mich kriegt dieses Desktop-Genre einfach nicht so sehr, weil wir sind, glaube ich, so sehr Digital-Native-mäßig darin verbunden, dass ich das wenig faszinierend finde. Und dann bleibt also diese Geschichte.
Bei Missing und Searching fand ich das aber echt.
Da war das gut. Noch neu. Da war das noch neu und auch Mittel, die dieser einfache Mann, Vater, wirklich verwenden konnte, um seine Tochter zu finden. Hier ist es so überspitzt, dass du weißt, soweit ist KI noch nicht in der Schnelle, aber irgendwann könnte es meinetwegen sein. Und die Figur, der Typ, der da sitzt, der auf der einen Seite der Säufer ist und anscheinend nicht so geile Ehemann oder Ex-Ehemann, dem traue ich gar nicht zu, das alles so schnell zu kombinieren. Das gibt die Figur nicht her, dass der so clever ist.
Ja.
So wirkt er auch nicht. Und dann passen so viele Dinge nicht zusammen. Und dann gibt es auch noch eine KI, wo die Grenzen zwischen KI und dann doch Menschlichkeit auf so eine Art und Weise verschwimmen, dass das selbst eigentlich schon wieder Thema für sich wäre.
Ja.
Lernt sie während dieses Vorgangs. Und dann hast du diesen Fall und dann noch reingepackt. Ich weiß noch, David ganz am Anfang meinte in den ersten 2 Minuten, ja, ist schon krass, in so eine weltpolitische Lage so einen Film reinzubringen, weil er quasi erst einmal mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen eröffnet, in denen man hinein quasi KI verwendet, um Schuldige schneller ausfindig zu machen und hinzurichten.
Nee, er macht das ganz plump. Also sie machen das ganz plump. Sie zeigen die Straßen von L.A., wo sich in Camps ganz viele Arme zusammengerottet haben. Also so, ne, sie sehen obdachlos aus. Und dann
so
heißt
wie Skid Row ungefähr, ne?
Genau, Skid Row. Und dann sagt man, das Mercy-Programm wurde gebildet, weil unsere Cops, ja, unsere ehrenhaften Streiter auf der Straße werden getötet von den bösen, Schnitt auf die scheinbar Obdachlosen, ne, alles Verbrecher, alles Drogenabhängige, wird dann gesagt. Und da dachte ich so, also das ist natürlich ein bisschen schwierig. So,
so ein Abschaumsprech.
Naja, das ist vor allen Dingen, die Polizei wird glorifiziert und wenn wir jetzt darüber nachdenken, was jetzt zum Beispiel mit ICE da drüben abläuft und diesem einen Fall, der da jetzt gerade sehr durch die Nachrichten gegangen ist, finde ich das ein bisschen schwierig, das so zu erzählen. Und ich dachte, naja, vielleicht macht der Film das ja dann so, dass er aufzeigt, dass dieses, ne, das Prinzip ist ein bisschen Minority Report entnommen. Also kann man quasi einem Computerprogramm, da ist es ja ein bisschen anders gewesen, da gab es ja diese sogenannten Precogs, die in Visionen quasi den Mord vorhergesehen haben. Hier ist es halt so, dass eine künstliche Intelligenz die Wahrscheinlichkeit berechnet, ob du schuldig bist oder nicht. Und du sie dann davon überzeugen musst. Und ich dachte dann, macht der Film denn die Frage auf, ist sowas gerecht? Ne, wie moralisch ist das eigentlich? Und es stellt sich am Ende heraus, nee, diese Frage macht der nicht auf. Darum geht es nie, weil es wird eher noch schräger. Also das Ende ist dann ganz enttäuschend und es setzt dann eben das, was am Anfang passiert, nichts gegenüber. Und ich dachte so, ja, okay, dass dann Chris Pratt in genau so einem Film mitspielt, das verwundert mich dann nicht. Da ist er dann auch auf ideologischer Ebene dann auch ein bisschen fies, wie ich finde. Also ich fand den dadurch leider, er hatte so auch Momente, wo ich dachte so, aber der Plan ist auch, also es ist alles ein bisschen schräg.
Es beißt sich an so vielen Ecken und Enden. Also ein Beispiel, du gehst davon aus, diese KI, die gegenübersteht, die mag vielleicht nicht menschlich oder emotional Dinge kombinieren können, aber ich kann davon ausgehen, zum Beispiel auf die einfache Frage, hast du Zugriff auf alle Kameras in einem bestimmten Gebiet, dass die sagt, ja, ich kann sofort ansteuern, was spuckt hier alles ein Kamerasignal aus? Und zwar von deinem Handy, über die Kamera, über die Verkehrsdings. Ja, stellt sich raus an einem Punkt zum Beispiel, dass jemand sagt, ey, warte mal, da kenne ich noch jemanden mit einer Kamera, hast du die auf dem Bild? Und der sagt so, ah nee, stimmt, gucken wir doch mal auf die Kamera. Und denkst so, nee, da beißt sich quasi das, wovon ich ausgehe, was die KI wirklich perfekt kann sie nicht.
Und genau in diesem Moment passiert dann noch was anderes. Dann sagt die KI, stellt nämlich fest, dass es ein Internetproblem gibt mit der Kamera und dass wir kurz warten müssen, bis das Bild dieser Kamera. Und ich dachte so, was, echt, das macht ihr jetzt gerade? Weil damit natürlich nur ein Haken ausgelegt wird, wo dann in dem Moment, wo die Handlung das braucht und genau in diesem Moment das Bild dieser Kamera passieren soll, um uns dann diesen entscheidenden Hinweis zu liefern. Später wird dann dieses Bild ja sogar aufgelöst. Das ist so eine Vogelkamera. Und das Bild, was die Kamera zutage fördert, ist nichts. Es macht nichts mit dem Fall. Und ich dachte so, das ist so schräg konzipiert. Also, dass da erst dieser Logikfehler passiert.
Ne? Macht sie nichts mit dem Fall?
Ne, da wackelt doch nur ein Busch.
Ja, aber das wird ja schon auch dann der Hint, so von wegen, da ist was.
Nicht ein bisschen so
spielt
richtig.
Das schon eine Rolle als Zugang, dass da etwas sich einen Weg gebahnt hat.
Nee, das ist eher das Video mit der Tür.
Okay. Ja, aber das führt... Ist auch egal. Das Erlebnis wird nicht grundsätzlich verändern.
Also ich glaube, worauf ihr euch einstellen könnt, ist ein auch wieder so ein Januarfilm. So ein ziemlich mittelmäßiger bis eher schwacher Film, der dann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, was sie da eigentlich erzählen, auch eben vor dem politischen Hintergrund, ist das nochmal ein bisschen schwieriger. Chris Pratt gucke ich nicht mehr gerne.
Rebecca Ferguson kriegt wahrscheinlich ein Fünftel von ihm oder ein Zehntel und ist deutlich besser.
Ja, die ist deutlich besser.
Die einzige, die Dringlichkeit so wirklich erzeugt.
Der Film erzählt über nichts etwas, was man hätte erzählen können. Das Thema künstliche Intelligenz
hätte eine Serie sein können.
Hätte eine Serie sein können. Es, ja, eben, nee. Nee, einfach nur nee.
Hab Gnade mit uns, wir haben ihn gesehen.
Dein Hund frisst ständig Gras, hat Durchfall oder sogar Juckreiz. Das sind klare Anzeichen, dass er sein aktuelles Futter nicht optimal verträgt. Das Sensitive-Futter von Hey Holy wurde von Tierärzten speziell für sensible Hunde entwickelt. Hypoallergen mit nur einer Proteinquelle und ohne Getreide oder künstliche Zusätze. Ausgezeichnet vom DLG-Testinstitut für sehr gute Verträglichkeit, geringes Allergierisiko und hohe Qualität. Sichere dir jetzt 35% Rabatt auf die erste Bestellung. Einfach auf www.heyholy.com gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Pass auf, über die Stimme von Hind Rajab hat letzte Woche genug geredet. Du guckst ihn vielleicht, guckst ihn wahrscheinlich, weiß ich nicht.
Ich muss gucken, ist gerade einfach alles viel.
So, Agatha Christie's Seven Dials, für mich das schwächste Whodunit in den letzten Jahren auf Netflix, habe ich hier einmal kurz erwähnt, kam die Woche raus, dürfen wir nicht Hamnet außer Acht lassen. Der startet heute.
Ja.
Über den müssen wir sprechen, den haben wir jetzt, glaube ich, vor 6 Wochen gesehen.
Länger. Ich glaube, das
Anfang Dezember?
Ja, Anfang Dezember. Ich glaube, der wurde jetzt lange als der zweite Oscar-Favorit neben One Battle After Another. Ich würde sagen, mittlerweile bin ich so bei 3 Filmen, bei Marty Supreme auch noch, aber Hamnet hatte jetzt ja auch einen Golden Globe gewonnen. Chloe Zhao ist die Regisseurin, die kennen wir von Nomadland und Jesse Buckley und dann haben sie ihr gegenüber noch Paul Mescal gestellt. Also 2 echt krasse Schauspieler in einem Film, der echt langsam ist.
Aber auf Punch endet, den man nicht vergisst. Mhm. So geht's mir. Ich hole euch mal kurz ab. 16. Jahrhundert, ich glaube 1580 oder so. 160 Kilometer von London weg lebt Agnes in so einer kleinen Stadt, kleinen Ort. Und die hat eine große Verbundenheit zur Natur. Weswegen auch andere sie so das regelrecht für eine Kräuterhexe halten. In so einer Zeit, in der man da auch schnell mal einen üblen Ruf weg hat. Aber sei es drum, in dem gleichen Ort lebt aber auch Will, den wir als William Shakespeare kennen, als Sohn eines Handschuhmachers, der sich als Lateinlehrer Geld verdient, sogar die Schulden des Vaters begleicht und trotzdem sich von ihm immer anhören muss, dass er nichts nutzt wäre. Und so finden sich so 2 halb Ausgestoßene in der Natur gerne auch wieder, die füreinander Gefühle entwickeln und wo aber nicht die Familien unbedingt dahinter stehen, dass das so ist. Sei es drum, verlieben sich, kriegen Kinder. Und William Shakespeare wird dann nach und nach bekannter in London in der großen Bühne. Und dieses Stück Hamlet, was ihr kennt, was wahrscheinlich sogar das bekannteste der Welt sein dürfte. Ne?
Kann sein.
Ja, es könnte das oder vielleicht sogar das meist aufgeführteste. Und Hamlet kann man zu dieser Zeit beides gleich sagen. Hamlet oder Hamlet ist das Gleiche. Und es geht um die Entstehung des Stücks, die eine große Trauerbewältigung ist, rund um die Familie von zwei Menschen, die sich lieben lernen, die sich aufgrund von einem großen Trauma distanzieren voneinander und dann aber auch, wie nennt man das nochmal, Katharsis. Ja, die so ganz viel aufbauen und dann mündet der Film wirklich in was, oh, das macht was mit einem. Aber ihr braucht, das hat David schon gesagt, richtig Sitzfleisch, um euch dem zu nähern. Also der Film ist, das Payoff ist gigantisch und dann versteht man, warum er auch am Anfang so lang und langweilig teilweise auch ist.
Ja. Ja, am Anfang tänzeln diese beiden Verliebten umeinander herum.
Das ist, wie hieß denn dieser schlimme Film mit der Frau, die am Anfang das Baby den Wasserfall runterschmeißt, wo das Leben in Österreich
das Teufels, so nee, doch, das Teufelsbad.
Ja, das hier ist so ein bisschen wie die romantisch verklärte Version von das Teufelsbad am Anfang, hatte ich das Gefühl.
Ja, aber das Teufelsbad fand ich dann nochmal ein bisschen, da mochte ich eben gerade diesen Einblick in diese Zeit, der nochmal umfangreicher wirkte. Da ging es wirklich um das Leben auch in dieser Zeit, in solchen Orten, wie es vor allen Dingen als Frau ist, wie trist und kahl und hoffnungslos das auch ist. Das mochte ich an das Teufelsbad extrem gerne. Hamlet geht da gar nicht so sehr in die Tiefe, sondern bezieht sich dann eher auf diese beiden, auf das Miteinander von Jesse Buckley und Paul Mescal. Am Anfang verlieben sie sich, dann wollen sie heiraten, dürfen das aber nicht so richtig, weil die Familien das nicht wollen. Und dann kommen Kinder irgendwann. Er stellt aber relativ schnell fest, so auf dem Land, das gibt ihm nichts. Er will fliehen, hat man das Gefühl, aber er will sich auch ausdrücken und geht deswegen in die Stadt, möchte eigentlich, dass die Familie nachzieht, aber Jesse Buckley kommt irgendwie als Kräuterhexe, will sie da irgendwie aus ihrer Umgebung nicht heraus und dadurch entsteht so diese erste Kluft. Und das ist alles so, das erzählt sich so langsam in relativ entsättigten Bildern. Wir gucken auch relativ viel Jesse Buckley dabei zu, wie sie sich so mit dem Kopf nach hinten guckt, sie so in die Luft und dreht sich im Wald im Kreis. Und dann kommen die Kinder und dann kommt auch irgendwann dieser Schicksalsschlag und da wird es das Wort habe ich hier schon mehrfach erwähnt, Misery Porn. Dann sehe ich dann Jesse Buckley bei einer natürlich Powerhouse-Performance zu, ne? Sie schreit und leidet und weint und kämpft.
Auch bei einer Geburt vorher auch schon.
Ne? Genau, und da merkte ich, das attackiert meine Sinne zu stark. Ich merke, das will ich nicht. Ne? Vielleicht liegt es daran, dass ich da zu sensibel auch gerade bin und denke so, wenn ich im Kino jetzt gerade mich unterhalten lassen möchte, dann möchte ich das eher nicht durch Tod und Verderben und schreiende Menschen. Und dann kommt aber am Ende dieser, du sagst es, eine Katharsis passiert dann an der Bühne in London, passiert dann was ganz Tolles. Da gibt es eine ganz, ganz krasse Szene und da dachte ich so, okay, hierfür hat sich's gelohnt. Ich würde dem Film jetzt keine Oscar-Würde geben, weil ich mochte ihn, aber nur, weil er am Ende dann nochmal den Bogen bekommt. Bis dahin fand ich den tatsächlich zäh, zu zäh. Aber das ganze Finale ist brillant, ist eines der stärksten Finales des Jahres oder vielleicht so der letzten Jahre sogar. Die Musik dazu leider mal wieder, ne, weil die Musik ist, glaube ich, im ganzen Film von Max Richter und am Ende haben sie sich dafür entschieden, einen Song zu nutzen, der immer von ihm genutzt wird.
On the Nature of Daylight.
On the Nature of Daylight, der jetzt schon zigmal irgendwo verwendet wurde. Der passt natürlich auch immer. Glaube ich, in Arrival ist er unter anderem sehr viel zu hören. Den kann man verwenden und der knallt in diesem Moment halt auch krass rein. Das ist auch so eine schöne Message, ne? Du hattest es nach dem Film so schön gesagt, so es.
Aha.
Ja, du sagtest irgendwie, dass Kunst quasi, ne? Also das sich selbst auszudrücken, etwas zu erschaffen und das. Was hattest du gesagt? Kunst steht über irgendwas anderem. Irgendwas hattest du gesagt, weiß was ich ziemlich gut fand, weil ich dachte, ja, das. Ne, das ist so ein bisschen auch dieser innere Konflikt, den ja Menschen zum Teil auch haben. So will man sich irgendwie auf der einen Seite ausdrücken, will man sich zum Beispiel mit der Familie mehr beschäftigen oder braucht man das, sich auszudrücken? Kriegt man das miteinander vereint? Und wie kann man dann den eigenen Schmerz auch, ne, das eigene Trauma, was man erfahren hat, das zu verarbeiten in künstlerischer Form? Das ist total toll. Also man erzählt quasi über das Geschichtenerzählen selbst. Und das wird bei einigen mehr einschlagen. Bea zum Beispiel, die war ja den Tränen durch die Bank weg nah und fand den, ich glaube, ist für sie einer der Lieblingsfilme des letzten Jahres. Bei mir hat er nicht so gezündet, aber guckt euch dieses Ende an.
Und das muss manchmal im Leben, finde ich, im Umkehrschluss auch so frustrierend sein, wenn du Menschen siehst, die sich so unglaublich stark meinetwegen in Texten ausdrücken können und dann im Gespräch sind die manchmal gar nicht greifbar und du denkst, das ist jetzt der gleiche Mensch, was vor dir steht. Sowas gibt es ja dann auch, ne? Wo du die Kunst so verehrst, dann erkennst du die Person gar nicht. Diese letzte Szene, von der Dave redet, das mag vielleicht für euch klingen, eine Szene geht es jetzt hier um 1-2 Minuten. Das sind bestimmt 15 Minuten, vielleicht sogar 20. Also, dass ihr euch darauf mal einstellt, das ist schon auch ein Teil. Ich habe beim Gucken immer wieder gedacht, die ersten 3/4 hätten auch ein deutscher Film sein können von Hamnet, weil es dieses Tempo, dieses langsame, schwere, Spaß befreite. Das ist ja sonst eine sehr deutsche Rubrik.
Entsättigte Bilder auch dann.
Ja, dazu. Das ist so ein bisschen, wie heißt unser Kandidat nochmal mit
in die Sonne schauen?
In die Sonne schauen. Das ist so ein bisschen, erinnert es mich an sowas. Ich finde, Jesse Buckley wird den Oscar kriegen. Ich sag's ja seit Anfang an hier, seitdem es irgendwie klar ist, dass sie da im Rennen ist. Es ist ein Film nicht für jeden gemacht, aber wer ihn schaut, wird das Ende, denke ich, auf Jahre nicht vergessen. Ja. So, nachdem wir mit den Filmen durch sind und ihr alle bis jetzt wunderbar unterhalten wart,
kommt jetzt der tragische Part.
Ich muss erstmal sagen, dass ich überhaupt bereit bin, ist ja eine feine Geste von mir, meinen Meister des Universums-Titel jetzt wieder in den Ring zu werfen.
Ja.
Weil letztes Mal habe ich ja nach einer fulminanten Aufholjagd den finalen Punkt gehabt und gewonnen. Martin hat uns wieder Schätzfragen vorbereitet und hat sich ein eigenes Mikrofon genommen, was er da hat. Martin?
Hallo.
Ihr hört Martin zum ersten Mal?
Ja.
Ja?
Die Leute, sollte man mich hören.
Sollen wir irgendwas verlinken oder so, falls jetzt irgendwer sagt, oh, so eine schöne Stimme würde ich gerne persönlich kennenlernen?
Genau, ich grüße meine Mama und Tim.
Ihr könnt Martin.
Ist das die gleiche Person?
Ja. Nein. Ihr könnt Martin buchen für Hochzeiten, für Kindergeburtstage. Bei Kindergeburtstagen würde ich aufpassen. Martin hat nämlich grundlegend schlechte Laune.
Der hat nicht schlechte Laune. Dem sieht man nur nicht an, dass ihm gut geht.
Wir haben
9 Fragen, die wieder geschätzt werden müssen.
Ja. Martin hat wieder rausgesucht. Hast du wieder KI-Antworten gefunden?
Ja, ich habe wieder nur KI. Ich war zu faul und hatte zu wenig Zeit, um wirklich nachzurecherchieren.
Naja, ist nicht so schlimm.
Okay.
Zu wenig Zeit, um nachzurecherchieren, das kennen die Leute ja schon von Roberts Kanal. Deswegen ist es nicht schlimm.
Ich war so gefesselt von euren Ausführungen.
Du weißt schon, ne? Erst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.
Ich weiß nicht, worauf es bezogen ist, aber
auf, dass du mich bekämpfst mit deinen Sprüchen, du bist kurz vorm Verlieren.
Okay.
Weißt du, von wem das war?
Mao Tse-Tung.
Gandhi.
Ja.
Außerdem ist der Mao Tse-Tung und nicht Mao
Tse-Tung.
Der englische Name für Gottesgemetzelt ist übrigens Carnage.
Ah, Carnage. Gut. Ey, wir bräuchten dich hier wie Manuel Andrack. Wir brauchen dich einfach.
Man muss irgendwas Neues nehmen,
mal,
von früher.
Wie viele Jahre nach Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, spielt Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht?
Ist das inhaltlich klar?
Ja, das sagen die, glaube ich. Oder beziehungsweise spätestens in diesem Crawl.
Mir Star Wars-Fragen zu stellen.
Gibt auch auf Jedipedia oder Wikipedia Haufen Zeitlines.
Star Wars-Fragen zu stellen.
Na, es kann ja nur...
Hör mal auf jetzt, ich habe gar keine Ahnung. Warte mal, der... Ach so, da sind aber... Da ist ja hier.
Ja. Okay, ich hab's.
Maul. Nach Episode 6? Nein, nach Episode... Ach so, ah nee. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah! Das ist ja...
Das wie lange du brauchst.
Ready?
Ja.
Zweitens, wie viele Tage war der Charakter Phil Connors? Kurze Frage, wer ist Phil Connors?
Keine Ahnung.
John Connors Vater oder so?
Im Film und täglich grüßt das Murmeltier im gleichen Tag gefangen.
Was, wie oft?
Und wie täglich,
viele,
wie viele Tage?
Nee, wie oft war er am gleichen Tag gefangen? Weil am gleichen Tag ist er nur einmal gefangen.
Meine Frage.
Also wie oft ist es Zeit? Okay.
Hey, deswegen macht es so richtig Spaß, mit dir zu spielen.
Du willst doch spielen.
Ich hatte keine Freunde als Kind und weiß gar nicht, warum.
Ich hatte immer super viele Freunde. Ich sortiere schon aus. Du kommst mal auf diese Aussortierliste, wenn du so weitermachst.
Los.
Habt ihr aufgeschrieben?
Ja.
Ja, na klar.
Drittens, in welchem Jahr wurde Angel aus Buffy geboren?
Was sind denn das für
das
Fragen?
Das wüsste Eve wieder. Der ist ja Riesenfan davon.
Es sind Schätzfragen.
Alter.
4. Wie viele Knochen hatte Jackie Chan im Laufe seiner Karriere gebrochen?
Wie viele Knochen gibt's?
Oh, ich glaube 200 und. Oder 100 und. Aber wenn er sich dreimal den Fuß bricht, sind das 3 Brüche, ne?
Ist unklar, muss ich sagen. Okay. Aber ich glaube.
Ja, ich hab's. Ich bin dran. Diesmal mache ich's, ey. Ich habe einen Run.
Okay. Jetzt kommen meine 5 Punkte.
5. Wie viel Gigawatt werden denn zurück in die Zukunft für den Zeitsprung benötigt? 2 Kommastellen.
Also, oh Gott.
Wie viele km/h?
Ich habe ihn neulich erst gesehen, Mann.
Wie viele km/h oder von mir aus auch Meilen pro Sekunde schafft The Flash?
Kilometer pro Stunde oder pro Sekunde? Du hast jetzt Meilen pro Sekunde und Kilometer pro Stunde gesagt.
Ja, genau.
Also Kilometer pro Stunde ist deine Antwort dort?
Oder Meilen pro Sekunde.
Das sind völlig andere Umrechnungen.
Ja, musst du Kopf rechnen.
Sag also okay, mir du hast nur Kilometer pro Stunde Antwort dort.
Ich habe beides, ja. Du kannst mir ja gleich dann die Meilen pro Sekunde in Kilometer pro Stunde umrechnen.
Na, 3,6 wäre Kilometer auf Meter pro Sekunde, aber Meilen ist ja nochmal anders. Nochmal 1,6 oder sowas da mal dran. Mhm. Okay, siebtens.
Wie viele verschiedene Zeitebenen gibt es in der Serie Dark?
Ja, Heider?
David?
Ich hab's.
Okay.
Er verdeckt auch so.
Acht, wie viele Staffeln Black Sails wurden in Südafrika gedreht?
Black Sails, das ist diese Piratennummer, ne?
Ja, habe ich auch nie gesehen.
Ich auch nicht. Weiß ich
das
nicht.
Das steht in dem komischen Heft drin?
Ja. Weiß ich nicht.
Neunte Frage und letzte Frage.
Wie alt ist Grogu, Baby Yoda, falls ihr nicht wisst, in der ersten Staffel von The Mandalorian?
Wie alt ist Grogu?
Grogu, oh Gott. Ja, sowas könnte so Nerds.
Also das hier, also ganz ehrlich, alles hier von...
Ich sag
das schon so. Okay, eins. Wie viele Jahre ist, spielt es? Na, ich habe 25.
Ich habe 30.
30 ist richtig.
Ich hatte erst 30. Ich habe 30 weggestrichen und 25 geschrieben.
Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, weil Kylo Ren ist doch...
Ja, ist ja okay.
Wie viele Tage war dieser Wettermann gefangen?
33 Mal.
Ich habe 365 Tage.
Es ist so krass viel länger. Also gezeigt im Film werden 38 Tage, 414 weitere werden erwähnt und die Macher haben mal gesagt, dass es über 12.000 sind, also über 33 Jahre.
Okay, damit bin ich näher dran. Punkt für mich. Geil.
In welchem Jahr wurde Angel aus Buffy geboren?
Ich glaube, die sagen in der Serie irgendwie 16. Jahrhundert. Ich habe 1685.
Das wäre 17. Jahrhundert.
Was ist denn das Richtige?
Was hast du gesagt?
1732.
1727.
Ah, oh, krass.
Das ist ja beschissen. Ich bin gar keine Ahnung. Ja.
Fan. Wie viele Knochen
hat mich auch so scheiße dann auch noch verbessern bist, so vor das aller Welt.
Das war eher nicht ich.
Ja,
ich
aber dich du machst nicht. Ja mit, du kommst ja nicht zu meiner Rettung und
ich
sagst, Martin,
Kommentare.
Aber dann sagst du einfach nichts
mit
Falsches.
Mit deinem Arbeitgeber, achso.
Mautz mit Zung.
Wie viele Knochen hat sich Jackie Chan gebrochen?
43.
41.
Über 200.
Yeah. Oh, scheiße.
Oh, jetzt ist es heiß. Wir sind wieder am Rennen. Ah, scheiße, die 30 Jahre ärgert mich richtig.
Wie viele Gigawatt?
Also er sagt 1 Punkt und dann die Zahlen danach. Ich habe 1,13 Gigawatt.
Ja, bin ich raus. Ich habe 19,58.
1,21. Naja, gut. Dann bin ich näher dran.
165.000 Kilometer pro Stunde.
Ich habe 125.000.
Ernsthaft?
Aha.
Na, du bist wahrscheinlich näher dran, weil der ist nicht so.
Aber der ist so abnormal
so schneller, ja.
10 Millionen km/h.
Ja.
Was, dafür gibt es selbst
aber
das?
Er kann auch in der Attosekunde schnell sein, was
okay.
Irgendwie ein Millionen.
Ja, der kann ja dann in der Zukunft.
Also 3-3 für ich mach's, ich hab's diesmal in der Tasche.
Ja, aber es sind noch drei, Robert.
Während ich gesagt habe, oh mein Gott, bin also ich schlecht.
Die geilste Zahl, die ich gesehen habe, war 2,5 Trillionen Meilen pro Sekunde.
Okay, auf wie viel Zeit eben spielt Dark? Ich habe 4.
Ich habe 4.
6. Was macht ihr jetzt?
Kloppt Na,
ihr
das ist ein Break-Even. Ich mache mir einen Haken und ein Kreuz. Das heißt, jeder kriegt einen Punkt und damit steht sie jetzt.
Es steht 3-3, es steht weiter 3-3.
4-4 oder 3-3, ist ja egal. Was ist denn los? Warum bist du? Wirklich, ich habe auf der Fahrt hierher übrigens geredet, dass ich nicht gern kompetitiv spiele. Er sagt, wenn er kompetitiv spielt, dann wird er erst engagiert. Und ich merke es gerade. Ja, jetzt steht 3-3! Was ist denn los hier?
Nee, man muss sich schon an die Regeln halten, die imaginären.
Aber 3-3 und 4-4, was geht denn ab?
Mach bitte nicht einen Haken und ein Kreuz.
Okay, Nummer 8, was gibt's da?
Wie viele Staffeln Black Sails wurden in Südafrika gedreht?
Ich habe 3.
Ich habe 7.
4.
Bin ich näher dran?
Yes.
Und wie eklig du das auch sagst. Wie eklig du das auch sagst. Das ist
wie alt ist Grogu in der ersten Staffel?
72 Jahre.
50.
Das ist ein Unentschieden. Ach, 5-5.
Ja.
Scheiße, wir brauchen Breakfrage.
Nein,
ich hab die natürlich
wir spielen was Neues. Nächstes Mal.
Ich habe noch einen Wunsch.
Ich behalte den Meistertitel
Warte.
Darf ich einen Community-Wunsch äußern?
Ja.
Was war dieser Witz aus Extrawurst?
ganz ehrlich, in dem Film Extrawurst wird dieser Witz erzählt. Und ich finde, wenn du den einfach so erzählst, ohne dass du den Film guckst und ich darüber rede, dass der deplatziert ist oder auch als Witz nicht so funktioniert, aber gleichzeitig doch eine gewisse Botschaft mit sich bringt, das geht nur in dem Umfeld von dem Film. Das bringt jetzt nichts, wenn ich das hier so bringe.
Und glaubt mir, er ist auch scheiße. Also ihr verpasst doch nichts. Ihr habt keinen Witz verpasst, wo ihr zu Hause sagt so, Mutti, Fadi, geiler Witz, Martin.
Vielleicht ist es anders, wenn Habe Kerkeling.
Das war ganz groß, was du heute wieder geleistet hast. Ja. Ja. Kleiner Slow Clap für
danke.
Dich.
Danke, danke,
danke. Danke fürs Raussuchen.
Martin, gerechtfertigt. Unser
Producer. Nächste Woche geht's weiter, hoffentlich. Man weiß ja nie, aber.
Weiß ja nie. Genau.
Bestimmt mit tollen Sachen, mit tollen Filmen, tollen Inhalten. Wir haben immer was für euch, was Schönes, Buntes zusammengepackt. Danke fürs Reinschalten. Ich bin weiter hier, Master of the Universe in Schätzquizzen, obwohl David so gut aufgelegt war und gesagt hat, er reißt es mit an
ja.
sich.
Mhm. Aber
auch in schlechter Verfassung. Unschlagbar für dich.
Mhm. Bis dann.
Bis nächste Woche. Tschüss.